I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Laatste weekend aan de nacht, de grappige podcast voor de moderne mensen onderweg. Wij houden van Frikandel, we nemen geen blad voor de mond en praten over alles wat leuk is in de tweede helft van het leven. Snelle caravans, kookrecepten, slechte grappen, Nederlandse Eredivisie en het televisieprogramma met Rudy Karel en een van de Maaiglokjes. Welkom jongens en meisjes.
Ja, dat zijn
we. Ja, welkom. Welkom, jongens en meisjes.
Hallo. Hallo, hallo. Heute mal auf Holländisch, ne?
Aber ich, ja, mein lieber Jung. Ja.
Ja, wie schön. Ja, wir freuen uns. Ja,
ja, egal. Wir freuen uns.
Moin, moin, genau.
Moin.
Frisch aus der Redaktionssitzung. Wir haben uns schon, ja. Wir kennen uns ja schon länger.
Wir haben uns gerade schon, beide die Köpfe reingesteckt bei Funzkerle XXL und
ja.
Die schönsten. Es geht übrigens bis 12XL, habe ich gerade erfahren.
Ja, richtig, genau. Da haben ja. wir eine eigene Rubrik zu. Lange nicht gehört, aber ich habe auch eigene Erfahrung gesammelt. Also, obwohl ich etwas abgespeckt habe, trotzdem, lasst euch überraschen. Dazu kommen wir später. Mhm. Wir haben wieder immer die Top 10 und wir haben die Flimmerkiste. Genau.
Alles
und wir haben eine Sommerpause, ne? Das ist schon mal die gute Nachricht. Wir haben eine Sommerpause für alle, die es schon längst nicht mehr ertragen können hier. Also,
haben wir gerade frisch ausgekaspert.
Ja, genau,
ich war in der Küche, hab meinen kleinen Kalender rausgeholt und Arndt hat es am. Du hast, glaube ich, so einen richtigen Computerkalender oder so.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe das auch am Handy. Aber die Sommerpause beginnt jetzt. Schöne Sommerferien.
Tschüss.
Bis November, ne?
Tschüss. Nein, alles Quatsch.
Nein, einmal Quatsch. Einmal müsst ihr noch. So, am 13. kommt die letzte, 13. Juli, ne? Genau,
was ist sonst? Freitag? Nee.
Das ist Mittwoch. Ja, wir sind nur Mittwoch auf Sendung. Und dann geht's wieder los, September 2026, 2022.
Erzählen wir euch, was wir dieses Jahr erlebt haben.
Am 7. Ja. Wieder nicht.
Kommt sind wir mit vielen spannenden Urlaubsberichten zurück.
Genau. Achtung,
ich bin ja dieses Jahr zum Beispiel in Schweden.
Ach nee, ehrlich? Das ist ja toll, da warst du noch nie, oder? Ich bin in Bad Maingarten.
Aha.
Das ist
das ist so wie Balkonien, oder was?
Ja, das ist eine Diktatur in Zentraleuropa. Das ist mal den alten Fips. Ja, Fips Asmus nochmal zu zitieren. Ne?
Wollte ich gerade sagen, also du hast Fips Asmus ein Buch unterm Tisch, Entschuldigung.
Ja. Gut. Nee, dazu mir hat es nicht gereicht. Mal gucken, vielleicht fahren wir ja nochmal.
In Center
Park, Bispinger Heide, so, das ist noch die Frage. Mal gucken, ich lasse mich überraschen. So, die Sendung ist schon wieder halb rum, wir müssen mal anfangen. Was war los die Woche? Ich hab Folgendes entdeckt, und zwar, die Putins Oligarchen sind genervt von ihren Ehefrauen, weil sie wegen der Sanktionen nicht shoppen können, ne? Also, also da muss man auch mal dran denken, ne? Das ist ja wirklich kriegsentscheidend fast, ne? So, da kann man doch mal intervenieren und sagen, so, jetzt mal Schluss, ne? Mit Ukraine und so. Alle wieder raus, ne? Meine Frau, das hält ich nicht aus, ne? Also,
ich glaube, dass das gar nicht mal so, doof ist, ne? Ja, natürlich. Weil jeder weiß das doch. Jeder, der eine Frau hat, weiß doch, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Frau zu Hause sitzt und irgendwie traurig guckt oder ein bisschen so. Ja, also wenn man weiß, okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Und, das ist so.
Also diese Kurz-Shopping-Trips im Westen sind eingestellt, also Beauty-Behandlungen ne? In der Schweiz und so, im Ausland, alles nicht möglich und so, ne? Und alle schlechte Laune, sobald man da irgendwie, ne, die Herrschaften wahrscheinlich, oder, ne, kann ich mir vorstellen. Schade, also da muss man sich wirklich mal überlegen, was man jetzt macht, ne? Ich weiß es nicht. Also Umerziehungslager, ich habe keine Ahnung.
Umerziehungslager.
Hör doch mal auf, so mit deinem konsumfreundlichen Verhalten kommen wir hier nicht weiter jetzt, müssen wir. Lies doch mal ein Buch oder so. Keine Ahnung, was macht man da? Ich weiß es nicht. Also das Jet-Set-Leben ist erstmal
vor eine
bestimmte Zeit vorbei. Auch diese ganze Twitter-, TikTok-, Instagram-Kiste erstmal, ne? Oh, schade.
Die Influencer rein.
Vielleicht gibt es da ja auch was. Wie heißt das neue McDonald's bei denen da?
Ja, Blini-Burger oder so ähnlich, ne? Also dieses russische...
ja,
ja, aber der normale russische Durchschnitts-User, der sitzt doch irgendwie zu Hause in seiner Einzimmerwohnung, in einer Plattenbauwohnung, isst Blini und hier Make-up oder Schönheitspflege ist kalt duschen, oder? Also ich weiß gar nicht. Mhm,
stimmt,
und das sind ja... Irgendwelche Millionärsgattinnen da im Vorort oder so, ja. Ich hab's, eine Zeit lang wurden doch immer diese Influencerinnen gezeigt aus Russland, also meistens die Töchter von Abramowitsch oder so.
Stimmt, ja.
Die dann irgendwie in Tränen ausbrechen, weil ihnen jetzt noch ihre User wegbrechen, weil sie nicht mehr weil Instagram gesperrt ist oder was weiß ich. Also, absurd.
Ja, tut mir auch leid. Also, das sind natürlich die
ganzen schönen
Kollateralschäden, die der Krieg mit sich bringt.
Was ist eigentlich mit Abramowitsch? Gehört ihm jetzt eigentlich
Newcastle noch? Nee, oder? Pass auf, das kann ich aus erster, es ist folgendermaßen, er hat den Verein verkauft, ich glaube an ein Konsortium oder an irgendeine Heuschrecke in den USA, also Chelsea, FC Chelsea wurde verkauft ich weiß gar nicht, aber ganz großer Anteil soll als Spende deklariert werden an Hilfsorganisationen, UNICEF, die sich gegen die Geflüchteten helfen. Also ich weiß noch nicht genau, wie der Deal aussieht, aber es ist ein Erlass von der englischen Regierung, dass die Einnahmen gespendet werden. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll, weil der Käufer muss ja auch Geld kriegen, aber es gab auf jeden Fall einen Erlass, dass da ein großer Anteil, dass irgendwie da gespendet wird an
Ja, ich würde das alles einzahlen auf ein Konto Sparkasse Kiew Zentralstelle am Hauptplatz und kann Abramowitsch sich alles in Kiew abholen, dann würde ich sagen. Das soll er mal persönlich vorbeifahren, dann kann er sich sein Geld abholen. Mhm. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Also Warte mal, die Hälfte, ich muss mal kurz gucken, weil das ist wirklich interessant. Mhm. Die Idee fand ich halt wieder ganz geil. Das ist wirklich ein Konsortium am amerikanischen und US-Geschäftsmann Todd Boehly. Genau, und davon geht ein Teil, das geht dann bis über genau, ein entscheidender Punkt in den Übernahmeverhandlungen des FC Chelsea war mit dem Geld, was mit dem Geld passiert, dass das Konsortium für immer zahlt. Die britische, ach so, natürlich so rum ist es natürlich, ich bin ja total doof. Überarbeitet. Nee, also das Geld, also das heißt, so anders gerechnet, Abramowitsch verkauft den FC Chelsea an ein Konsortium und das Geld kriegt aber nicht Abramowitsch, sondern es geht auf ein Treuhandkonto, was für wohltätige Zwecke eingesetzt wird und das sind 2,5 Milliarden Pfund. Die sollen den Opfern des Ukraine-Krieges zugutekommen.
Cool.
Und die Erlöse werden dann für humanitäre Zwecke.
Das ist toll.
Und über Umwege kenne ich sogar jemanden, der da ganz oben bei UNICEF mal gearbeitet hat, der das da jetzt verwaltet irgendwie.
Du kennst Kofi Annan.
Nein, ich kenne den einen, der gerade. Egal, über Umwege ist doch egal. Aber die 1,75 Milliarden Pfund werden in den Verein investiert. Also, mein Gott.
Da kannst du schon ein paar
Millionen verkaufen. Idee ist doch geil, ne? So hier, du verkaufst den Verein, alles klar, willst raus, warum auch immer, so. Und dann zack. Das ist mal echt viel Geld, ne?
Ja, also vor allem, ich finde es immer so lächerlich, wenn die immer sagen, dass wir haben jetzt wieder eine Yacht für 130 Millionen kassiert. Ich meine, während diese Typen sind ja alle Milliardäre. Die haben ja hunderte von Milliarden. Und in Deutschland wird das immer so als toller Erfolg dargestellt, wenn sie mal irgendwo eine verkackte Yacht einkassiert haben oder so. Das ist einfach. Aber war es jetzt eigentlich Chelsea oder ist es Newcastle? Das bin ich jetzt nicht mehr.
Nee, das ist Chelsea.
Chelsea, alles klar.
Ja, FC Chelsea, ja klar.
Genau, alles klar. Okay.
Ja, klar. Nee, genau, das ist gut, dann haben wir das auch abgehakt. Was war sonst noch los?
Documenta Kassel, hattest du
erst. Achso, genau, die Documenta, ja. Da haben wir gar nicht drüber geredet, aber schlimmer geht's nicht. Ich weiß nicht, du hast es vielleicht auch verfolgt. Ich weiß,
natürlich.
Also,
großes Thema.
Also, ich meine, wenn die Kunst irgendwie was Verbindendes schaffen sollte oder so, dann hat es irgendwie, so mal gar nicht geklappt, ne?
Ja.
Durch die Kuratorin, die jetzt übrigens nicht zurückgetreten ist.
Wow.
Und ich glaube, das gab die Wellen sind hochgeschlagen. Es gab ja ein Künstlerkollektiv aus Indonesien, was mit antisemitischen Darstellungen gepunktet hat oder meinte, das Ganze wäre gesamtpolitisch gesehen auch voll in Ordnung, was natürlich nicht ist.
Also das ist natürlich mal reizend. Ich habe mir auch daraufhin ganz genau angeguckt. Also ich habe mir auch eine Meinung dazu gebildet,
Genau. Also das wurde dieses riesige Gemälde wurde dann ja irgendwie abgehängt oder erst wurden die antisemitischen Darstellungen irgendwo abgehängt, also und dann wurde es ganz, ganz verbrannt.
Das ist. Da müssen wir nochmal kurz sagen, was da drauf zu sehen war. Das waren also Karikaturen tatsächlich, das sind ja alle möglichen Karikaturen drauf. Im Grunde ist es so.
Ein Wimmelbild, ne? Also in so ein
Wimmelbild,
auch naive Malerei.
Kennt man ja, wir kennen ja alle, die früher mal diese Kinderbücher hatten von, wie ist der Typ nochmal, Ali. so und so.
Ja, genau, aus dieser Münchner, ja.
Kennt jeder so, ne? Und das halt so nur eben Weltverschwörungstheorie, also dritte Welt ist unten, muss leiden, oben sind halt Amerikaner, Juden, was noch alles, Polizisten, Militär, Coca-Cola wahrscheinlich und noch ein paar andere, die also sozusagen die Welt beherrschen. Und das Problem ist aber halt, dass das jetzt eben nicht nur so eine bisschen vulgäre Kapitalismuskritik ist, sondern dass es halt eben auch tatsächlich da ist also ein Jude mit Schläfenlocken zu sehen, der das SS-Logo auf dem Hut hat, glaube ich, ne? Und unter anderem, dann gibt es auch so Polizisten, bei dem steht Mossad auf der Mütze, ja, auf dem Helm und
aber die haben so ein Schwein, die haben so eine,
genau,
Schweinerüssel und so.
Genau, und da sind aber auch eben auch, es ist eben kreuz und quer durch den Garten, es sind auch noch, ist ein, bei einem steht KGB drauf. Ja, super. Ja, also bunte Tüte, ne? Und es ist im Grunde, das Problem ist halt wirklich, dass ich glaube, für ich sag mal, Antisemitismus kann natürlich sein, dass der dass der da unten in Indonesien einen anderen Kontext hat, glaube ich sogar, nur trotzdem ist es eben Antisemitismus und der ist bei uns halt ganz klar eingeordnet sozusagen. Ne? Und wenn es ein Deutscher macht, ist es sogar strafbar. Ne? Und ist auf jeden Fall verachtenswert. Ne? Und deswegen, was mir nicht klar ist, also weil im Grunde ist es einfach so, mir tut es ein bisschen leid, das sind halt Künstler, die haben sich was ausgedacht. Künstler sind ja gerne mal so ein bisschen weltfremd. Ne? Aber wie kommt das jetzt? Ja, tut mir leid. Ich denke, diese komische von Künstlern, die hätten irgendwie die Moral gepachtet, habe ich noch nie. Guck mal, Leni Riefenstahl war auch eine tolle Künstlerin. Also, das ist einfach, ein Künstler ist ein Künstler. So, der ist, ob der jetzt für Weltfrieden ist oder für Weltkrieg, das ist erstmal, würde ich sagen, zweitrangig so. Aber wie kommt das, dass das da hängt? Ich meine, gibt es da keinen Deutschen, der ein Auge drauf hat? Oder das
habe ich nicht verstanden. Ja, angeblich wurde ja nicht reingequatscht in das, was die da mit, was da ausgestellt werden soll. Das wurde halt vorher nicht gesichtet oder
das
so.
Das war eine indonesische Jury, ja, ne?
Nee, das war eine deutsche Jury, ne? Also oder international. So. Also das Plakatbild hieß People's Justice von der indonesischen Künstlerkollektiv Taring Padi. Ja. Und die wurden halt eingeladen und haben dann ihre Kunst da mitgebracht und vorher wusste wohl auch niemand, was da genau gezeigt, ausgestellt wird. Also zumindest wurde es irgendwie so behauptet, keine Ahnung. Und es wurde dann, alle waren überrascht, nur die Künstler nicht, ne? hat auf jeden Fall wirklich für Schlagzeilen gesorgt, aber absolut für negative. Und wenn Kunst jetzt irgendwie was, ne, also viele sind ja stehen der Kunst oder moderner Kunst ja sowieso skeptisch gegenüber, wurden natürlich schön bestätigt jetzt, ne? Also es war schlechter, kann es nicht laufen. Und ich glaube, die Dokumente ist doch nur alle 10 Jahre, oder? Kann das sein? Also die ist ja noch nicht jeden Tag.
Ist so, ne? Ich hatte das, glaube ich, recht. Ja. Und ist eigentlich eine tolle Ausstellung. Ich war auch mal da.
Ja, ich war auch mal da. Ich wollte sogar hinfahren dieses Jahr, mal gucken. Aber die Züge sind, glaube ich, ziemlich voll. generell sind wir bei anderen Thema, aber schlimm, schade, schrecklich.
Also ich habe auch geguckt und ich habe gesehen, also das ist wirklich so ein Bild, da ist alles drauf, was so, also es gibt ja so ein paar Motive, die, sagen wir mal, Islamisten, deutsche Rechtsextremisten, aber auch so, sagen wir mal, so eine bestimmte Art von Linken miteinander verbindet. Und das ist eben so einmal, dass die im Endeffekt das Israel, dass das sozusagen, dass sie selber Nazis sind, das ist ein Motiv. Dann halt, dass die Amerikaner immer so die Weltherrschaft anstreben und dass die dritte Welt immer drunter leiden muss und so. Und das sind so ein paar Motive, oder die Völker, sagen wir mal. Und das ist so, sind so einfach Motive, die sind bei uns, die muss man halt bei uns einordnen. Da kann man nicht sagen, das ist jetzt hier so, das kann man nicht so hinstellen und sagen, hier, guck mal, darüber können wir diskutieren. Nee, darüber können wir nicht diskutieren. Das ist einfach, das ist, ne?
Ja,
bei uns halt nicht.
Also so kontextuell, also in Mexiko oder in Spanien verortet irgendwie diese Art von anklagenden Graffiti oder Malereien, die jetzt so, also das hat ja auch eine Tradition und da wollen sie sich daran orientieren, aber halt schade, ist halt echt das No-Go. Ich meine, das hätte vielleicht wäre es, ich weiß nicht, ich fühle jetzt nicht unken, aber ob sowas in den USA denn hätte ausgestellt werden können, wahrscheinlich ja, ne? Da wäre der Protest vielleicht anders gewesen. Aber
in Amerika in Amerika ist ja wiederum diese Israel, die haben natürlich eine sehr starke Lobby, ne? Das ist wieder eine andere Frage.
Keine Ahnung, ob da hätte hängen dürfen.
Ich weiß es nicht.
In Indonesien anscheinend schon.
Ja. Und grundsätzlich sind wir ja auch für, ich meine, Kunstfreiheit, ja klar, immer Kunstfreiheit, aber sowas ist halt, Das kann ja von mir aus dann in einem Bildband erscheinen oder vielleicht mit einer erklärenden Einrahmung, ne, wo du sagst, okay, in Indonesien gehört Antisemitismus zur Vorkultur. So. Da kann man ja so ein Schild hinhängen, ne? Aber das sozusagen unkommentiert dahin zu hängen, als wenn das so die Weltlage wäre, ne, dann kann ich ja nur lachen. Also das
ist schon ziemlich naiv. Als Kunst irgendwie, ne?
Also entweder ist es bösartig oder ist es ist naiv, eins von beiden.
Naja, ich glaube, die hoffnungslose Überforderung und naja gut, Dokumente abgehakt, dann
schade eigentlich. Ja.
Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für Sie reingeschaut.
Oh Mann, ist der Trailer laut. So, schon geht's weiter mit Hochkultur. Hast du was gesehen, gekickt?
Ja. Ich habe geguckt auf Netflix, genau, von Norm Macdonald, das ist ja so mein Lieblingskomedian, mein verstorbener Lieblingskomedian. Das letzte Special wurde jetzt veröffentlicht, Nothing Special 2022 heißt es, und kann man jetzt seit, glaube ich, einer Woche oder so auf Netflix gucken. Der war ja in Amerika für viele der Superstars der Comedy-Szene eigentlich so der größte Comedian aller Zeiten, für mich sowieso. In Deutschland kennt ihn eigentlich gar keiner oder kaum jemand. Und das bei diesem letzten Special jetzt hier, das so kurz vor der finalen Phase seiner Krebserkrankung aufgezeichnet wurde, ohne Publikum übrigens bei ihm zu Hause, das ist also im Grunde sind so seine letzten Zuckungen, kann man schon sagen. Ne? Und das Special selber ist eigentlich eher so anrührend, weil er halt, man merkt, dass er schon von seiner Krankheit gezeichnet ist. Der eigentliche Höhepunkt ist für mich die Szene am Ende, wo wir eben so in einer Viertelstunde...
Achtung, Spoiler, ja, okay.
Ja, also tatsächlich in dem Fall jetzt, danke, aber ist in dem Fall kein Spoiler. Und zwar sitzen da zusammen so die solche Größen wie Dave Chappelle, Adam Sandler, David Letterman, Conan O'Brien, David Spade ist dabei und sprechen halt eben sehr berührt über Norm Macdonalds Werk und tauschen halt da echt großartige Anekdoten aus und so, was sie mit ihm erlebt haben. Und also ich würde einfach mal jedem empfehlen, der sich mit diesem Ausnahmetalent mal beschäftigen möchte, der soll einfach mal Norm Macdonalds Auftritte bei David Letterman oder Conan O'Brien angucken. Die laufen ja auf YouTube rauf und runter, werden da abgefeiert. Also von hier aus nochmal Rest in Peace und einer der ganz
allergrößten. Letztes Jahr verstorben, ne?
Richtig, genau. Ja, soll ich noch weitermachen? Oder?
Ja, ich habe leider gar nichts geguckt, außer meine Lieblingsserie, nach wie vor Winning Time, mit Adrian Brody unter anderem auch. Und ich muss sagen, also das ist wirklich immer noch großartig zu gucken. Also ich wollte mal eben sagen, es geht ja auch diesen Kult. Es geht ja um diesen Kulturkampf innerhalb der Mannschaft, ne? Also der ist ja mit Kareem Abdul-Jabbar, ne? Der ist ja ein amerikanischer Spieler, ein afroamerikanischer Spieler, der früher Louis Lucinda hieß, der ist konvertiert zum Islam, ne?
Und war das 90er, ne? Oder wann war das?
Nee, das war 70er. Also der spielt 1979, spielen. Ja, also 1979 war er, weil der Leader war schon ein bisschen am absteigenden Ast, so. Also wenn er reinkommt, dann ist klar, wer hier der, ne? Der größte Tiger im Raum. Wie heißt das? Ja. Also so, und der kommt da rein und ist halt, wird nicht gelästert, nichts. Und der hat halt seine es kommt aus so einer Moschee irgendwie vom Beten, hat er noch die Klamotten an da, seinen Umhang, hört jede Menge Bebop, ne, Charlie Parker, ne, und ist Nation of Islam und so und völlig cool, also mega cool, mega cool, cooler geht's so gar nicht, ne? Also ist irgendwie einfach hat auch so Rituale und die Rookies müssen immer jeden Morgen Orangensaft bringen und die Zeitungen, die LA Times irgendwie geordnet nach Feuilleton, Politik und Sport. Naja, und so demgegenüber ist dann der Magic Johnson, also der Sonny Boy, also aus Michigan, ne? Er ist ja der Rookie, Magic Johnson ist der Rookie und zusammen sind sie aber so ein geniales Duo. Und jetzt, um das mal kurz zu skizzieren, also Magic Johnson die Lakers spielen in Detroit, ne? Also sind die zu Hause irgendwie bei Magic, die ganze Mannschaft ist so zu Hause bei seinen Eltern da, ne? Und da ist dann auch so eine Szene, wo sie sich unterhalten, also Magic Johnson unterschreibt da gerade irgendwelche Verträge, Werbeverträge für Buick und so, ne? Mit vorhin unserem windigen Anwalt da und Magics Vater und Kareem mit Deutsche Bauer unterhalten sich so über das Leben und über, ne, über, ne, irgendwie, dass er, Vater kommt aus Mississippi und da hängen ja echt immer, da hängen regelmäßig Schwarze am Baum und sowas, ne, und krass auch der Rassismus, der wurde auch total gut dargestellt, aber auch irgendwie pointiert und immer also es ist mega, also es ist so viel Spannung auch drin. Also es ist sozusagen so eine Szene, die spielt, also in der einen Folge ist es wirklich so, der Trainer, der kongeniale Trainer der Lakers hat einen Fahrradunfall, liegt im Koma oder liegt im Krankenhaus und der Co-Trainer muss übernehmen und aber traut sich da nicht zu und wird dann irgendwie von dem zweiten Co-Trainer dann irgendwo so wirklich angegangen, durchgeschüttelt, in die Badewanne geschmissen, mit Wasser besprüht, dass er jetzt hier aufwachen soll und was tun muss, sonst verlieren sie dann am laufenden Band. Und also es passieren in einer Folge so viele Sachen, also wie in 6 Folgen Babylon Berlin so ungefähr, ne?
Ach, cool.
Und am Ende spielen sie dann noch hier gegen die Boston Celtics mit Larry Bird, auch mega geil gespielt, irgendwie so tot, auch völlig, also es kommt nicht so rüber, aber auch voll rassistisch irgendwie, ne? Also am Flughafen schon beleidigt und so, ne? Die Kabine sieht aus wie irgendwie frisch vom Sperrmüll, Ratten laufen da rum, Wassertropfen von der Decke, der Hallenboden ist irgendwie, als ob der Ball da gar nicht mehr federt, also der Ball springt gar nicht mehr hoch so ungefähr, ne? Also die Zuschauer sind so ab der ersten Sekunde gegen ihn, gegen die gegnerische Mannschaft, die Trainer sind, die Referees sind gegen, pfeifen nur für die Celtics und so, trotzdem, also es, naja, es, aber es ist so viel drin und so viel Tiefe und auf der anderen Seite dann wieder ganz viel Entertainment, so, ne, also geile Musik und Lifestyle in Los Angeles und, naja, also cool. kann ich nur sagen, also, ja, ist nach wie vor schwer begeistert, ich glaube, ich gucke die gleich nochmal, also.
Hört sich auf jeden Fall gut an.
Ja.
Ja. Muss mir daraufhin auch echt mal angucken, ja.
Ja, wirklich, lohnt sich wirklich, ja.
Sehr cool. Ich habe da noch gesehen Hellbender. Hellbender ist ein Horrorfilm von 2021 und zwar gibt's eine Familie, die Familie Adams mit einem D aber nur und nicht die berühmte Adams Family, sondern eine andere Familie Adams, die tatsächlich selber Horrorfilme drehen, aber eben keine Amateurvideos, sondern richtig geile Horrorfilme mit jede Menge Überraschungen, mit vielen so psychedelischen Effekten, echt auch guter CGI und Special Effects und auch in so traumhaften Landschaften und der Film Hellbender ist von 2021. Ja, es ist so, im Grunde geht es um so eine symbiotische Beziehung zwischen Mutter und Tochter, die da so im Wald leben und dann stellt sich so langsam raus, dass die Hexen sind und das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Ist sehr blutrünstig, sehr abgründig, aber auch eben humorvoll und eben zwei weibliche Protagonisten in der Hauptrolle. Also ist für Frauen sicher auch mal ein interessanter Horrorfilm. Und ja, ist eben auf jeden Fall was für Splatter-Fans, aber eben auch für Gothic-Fans, aber auch für Psychologen, weil im Grunde geht es um so eine symbiotische Beziehung, die dann so gelöst wird von der Tochter und zwar ziemlich heftig. Ich will das jetzt nicht spoilern, aber das ist ein richtig geiler Film, ja. Mhm. Hellbender. Und dann habe ich noch gesehen, ganz neu jetzt von 2022, The Man from Toronto. The Man from Toronto ist ein Film mit Kevin Hart und Woody Harrelson. Kevin Hart hier so als Möchtegern Fitness-Guru, der eben auf YouTube Videos veröffentlicht, hat dann irgendwie so 3 Likes und 7 Follower und ist also ziemlich erfolglos und Woody Harrelson ist so ein knüppelharter Verhörprofi aus der Unterwelt und der ganze Film ist so ein komisches Verwechslungsspiel. Kevin Hart möchte eigentlich nur eine Hütte im Wald mieten für sich und seine Frau und Woody Harrelson will sich da aber mit seinem Auftraggeber treffen, um so mörderische Verhöre durchzuführen und so und ja, also es ist ein Film, der ist wirklich richtig lustig. Es sind jede Menge gute One-Liner drin. Der läuft jetzt meines Erachtens auch relativ neu noch auf Netflix. Hat auch ganz tolle Kampfszenen drin, jede Menge tolle Autoverfolgungsjagden und also ich weiß nicht, der wurde bestimmt 999 Autos zerstört. Also es ist ein Film, der alles bereithält, was so Leute gut finden, die wie ich, die gerne sowas wie Lethal Weapon und sowas früher geguckt haben. Und ist bisher der beste Film von Patrick Hughes. Patrick Hughes, Regisseur unter anderem von Killer's Bodyguard 1 und 2. Und die Bewertungen sind durch die Bank schlecht, würde ich sagen. Mhm. Aber ist halt so ein Film, der hält exakt das, was ich mir davon verspreche. Und mit fettem Etat und genau, ist einfach lebt von dem Gegensatz zwischen dem kleinen Kevin Hart und dem ziemlich grimmigen Woody Harrelson.
Kevin Hart,
also,
sehr
gut. Sehr schöner Film. Und dann habe ich noch gesehen die Nawalny-Dokumentation, ist ja so ein Film, auch aktueller Film von diesem Jahr, ist glaube ich Anfang des Jahres erschienen, ist aber dann offensichtlich, ich weiß nicht, wann er jetzt genau rausgekommen ist, jedenfalls hat er auch die ganzen Aspekte noch drin jetzt von Nawalnys Verhaftung in Russland und so. Ja, im Grunde geht es darum, eben Nawalny, ein mutiger Politiker, der sich gegen das System in Russland stellt.
Weißt du, der läuft zufällig oder hast du ihn?
Der läuft meines Erachtens auch auf Netflix und einfach mal den Namen, ich meine ja, und der eben trotz dieses Mordanschlags der Regierung auf ihn den er ja auch wirklich nur mit viel Glück überlebt hat, weil er in Berlin dann in der Charité im Krankenhaus war und die sofort erkannt haben, was er hatte, und sozusagen die Vergiftung dann ihn da retten konnten vor seiner Vergiftung. Und der dann eben eine Zeit lang lebt er dann im Schwarzwald, da begleiten sie ihn dann auch mit seiner Frau und seiner Tochter, ganz niedlich, mhm. Die laufen dann so, leben da zurückgezogen in so einem kleinen Dorf im Schwarzwald, verstecken sich auch so ein bisschen vom russischen Geheimdienst und müssen sich natürlich auch erstmal erholen von den ganzen von dieser Vergiftung. Und dann schließlich eben nach Russland zurückkehrt und dort sofort auf dem Flughafen verhaftet wird, jetzt in einem irgendwo in einem ganz miesen Gefangenenlager irgendwo im Norden sitzt und mit Mördern zusammen in der Zelle. Und ja, wenn Putin will, kann er ihm jederzeit den Hals umdrehen. Ich weiß nicht, ob er das auch irgendwann dann noch macht oder so oder nicht. Also und Nawalny, also der Film begleitet halt sozusagen das Ganze hautnah, auch mit sehr berührenden Bildern, mit jeder Menge Interviews. Also man ist sozusagen mittendrin in der Familie Nawalny, auch eine wirklich sehr sympathische Familie. Und in einer Szene, die kennt man vielleicht auch schon so ein bisschen, da telefoniert der Nawalny halt mit den ahnungslosen Mördern, also mit diesen Möchtegern-Mördern, die ihm das tödliche Gift verabreicht haben. Also die Journalisten von Spiegel und CNN und so weiter, die haben ja so ein Netzwerk gebildet und haben so über verschiedene Datennetze herausbekommen. In Russland ist halt selbst das nicht richtig organisiert. Man kann rauskriegen, wer die Mörder waren. Also du kannst sozusagen nachverfolgen, wer ist in dem Flugzeug mit drin gewesen, wer arbeitet im Geheimdienst. Mhm. Und so sind sie auf 5 Leute gekommen, die tatsächlich an dem Mord beteiligt waren.
Die haben das sogar recherchiert und dann haben die so ganz Telefon gegangen oder so, ne?
Genau. Also er hat mit seinen fünf potenziellen Mördern telefoniert. Die ersten 3 haben sich nicht geäußert. Beim vierten hat er dann so getan, als wenn er ein Mitarbeiter der Behörden wäre. Und weil in Russland ist es halt wie früher in Deutschland, da ist so Obrigkeitsdenken. Also wenn da einer vom Staat anruft, dann antwortet man halt. Und die haben ihm dann ganz ausführlich Auskunft gegeben, was da schiefgelaufen ist, was da genau los war. Und er hat sozusagen mit denen lang und breit erfahren von denen, wie sie seinen Mord geplant haben, warum es nicht geklappt hat und so weiter. Also im Grunde lag es daran, der Flug war irgendwie zu lang und die deutschen Ärzte waren zu schnell. Sonst wäre Nawalny längst tot, ne?
Die haben ja sogar, das gab ja der Arzt, der ihn behandelt hat in Sibirien, war ja auch noch irgendwo in Omsk oder irgendwo, war der ist ja mittlerweile auch tot, der Arzt, ne?
Heißt das so,
ja. Ja, und dann, was ich noch faszinierend fand, war dieser Drohnenflug über diese angeblich Putins angebliche
6 Milliarden sein Palast da, ne?
Ja, da am Schwarzen Meer oder so.
Ja,
wohl, genau. Das war auch beeindruckend, wie
dekadent. Ja, dieses Video, das hat er jetzt.
Mit seiner eigenen Eishockeyhalle und weiß ich was
da alles. Das Video wurde ja an dem Tag veröffentlicht, als er zurück nach Russland geflogen ist, und das hatte Putin ihm auch sehr übel genommen, weil da konntest du halt sehen, dass er eben, ja, wie der halt lebt, wie so ein lächerlicher Kaiser, ne, irgendwie aus dem 19. Jahrhundert, also völlig albern. Schlimmer Typ, ja, und ja, aber was jetzt, gut, das ist aber, bleibt ihm alles noch, was jetzt tatsächlich daraus wird und was aus Nawalny wird, in diesem Gulag, wo er jetzt steckt, ne, und das andere wissen wir ja auch nicht, was wird aus der Ukraine, wird sich das russische Volk irgendwie mal gegen Putin erheben? Wahrscheinlich ja eher nicht. Oder wird die russische Armee da in der Ukraine siegen oder nicht? Und was macht Putin, wenn er da gewonnen hat? Macht er dann den nächsten Schritt? Also wissen wir alles nicht. Und und man muss eben auch nochmal zusammenfassend sagen, auch wenn es schon alle wissen, dass Nawalny eben, also das während das geschah mit Nawalny, hat Deutschland, hat Russland die ganze Zeit die Treue gehalten, und viele Menschen haben hier ja auch noch mit Putin damals sympathisiert, weil sie das irgendwie dachten, das wäre so ein schönes Gegenmodell zur westlichen Moderne oder was. Also jedenfalls, ne, so ein autoritärer starker Typ, der auf dem Bären reitet. Also wirklich erschreckend. Und also gut, Nawalny, einfach mal googeln.
Läuft auf RTL Plus, habe ich jetzt irgendwie, glaube ich.
Ach so.
Aber würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja, es war schon äußerst mutig, ne? Also jetzt irgendwie zurückzufliegen und darauf zu hoffen.
Das war schon.
Ich meine, das wäre natürlich, also angesichts des Krieges jetzt könnte man vermuten, dass er jetzt noch mehr in Gefahr ist, weil er sowieso alles egal
denke
ist
auch.
Ungefähr. Ne?
Also ich denke auch.
Der schwebt ja irgendwie echt die Lebensgefahr nach wie vor.
Ich denke auch, ich würde auch denken, das ist eine Frage der Zeit, bis er tot ist. Also das,
ja, dann wird es noch als ein Unfall gewesen oder so. Ne?
Ja.
Scheiße. Ja, also, ich meine, ich kenne halt viele, die den Kopf geschüttelt haben, dass er dann wirklich zurückgeflogen ist.
Ich glaube, er hat nicht gedacht, dass Putin dass alles so offensichtlich, weil es gab ja sozusagen noch so Zwischenschritte von Putin, wo er noch versucht hat, so also nach außen den Anschein von so einer Menschenrechtslage oder von Demokratie zu gewährleisten. Aber das war eben genauso in der Phase, wo Putin wirklich alle, wie sagt man das, alle Hemmungen hat fallen lassen und wo das eben offensichtlich wurde, dass ihm das alles scheißegal ist. Ne? Und
Nawalny, die Doku, ab jetzt im Streaming. Ich hätte noch nie, hier, schöne Grüße an meinen Nachbarn, Christian A. aus M. Draußen Kino, Open Air Kino, ne, mit dem Beamer.
Cool.
So, schön, schön, ich weiß nicht. Wer Tipps hat irgendwie, schön günstige Beamer für draußen an die Hauswand, schön mal hier einen New Kids Abend oder sowas, ne?
Louis de Finesse. Ach so.
Themenabend, was auch immer, irgendwie. Geile Idee, ne? Finde ich super. Oder
ja.
Jetzt zur Fußball-WM, ah, nee, wann ist die im November? Nee, aber Bundesliga-Start oder so, alles mal schön auf die Hauswand werfen und den Sommer genießen. Wollte ich mir jetzt mal holen. Wir haben in der Clique und dann mal schon ein paar schöne Kinoabende. Können wir auch mal machen?
Ne? Ja,
schön
gerne.
Grill an, Beamer an.
Cool.
Alles schön. Fand ich eine gute Idee. Kann ja nicht so teuer sein, ne? Also,
man liegt noch einmal. Müsste so. Aber dann lichtstark sein. Das muss ja dann irgendwie auch.
Ja, gut, dann müsste ja wahrscheinlich abends, fängst du dann irgendwie ab 20 Uhr an, 22 Uhr oder so an.
Genau.
Dann geht's schon wieder, ne? Aber das stelle ich mir irgendwie geil vor.
Geile Idee.
Ja, wollten wir mal machen jetzt, weil drin ist ja nicht bei den Temperaturen, ne?
Weißt du
ja
selber. Hör auf, ey. Gut. Ist ja auch schon oben ohne am offenen Fenster.
Ehrlich?
Geht.
Ja.
Ja. Kannst du dir mal so vorstellen.
Ja, ich zum Glück haben wir das ja alles nur hier per Audio, ne? Ich würde sagen, Flimmerkiste mach ich mal zu, ne?
Jo.
Ne? Alles klar.
Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Hallo ihr Lieben, hier ist der Flip, ich grüße euch aus meinem Floating Tank. Hier erlebt man ganz viele Gefühle und Last Exit Andernach ist für mich auf meiner Reise ein großes, großes Hörvergnügen. Savade, meine Lieben.
Na, mal wieder nichts Passendes im Schrank gefunden? Wir können helfen. Jumbo-Mode, das Modemagazin für alle Männer und Frauen mit Adipositas. Grad 1, 2 oder per Magna. Flotte Tipps, leichte Kleidung, schöne Schnitte, nur hier bei uns auf Last Exit Andernach.
Ja, die beliebte Rubrik Jumbo-Mode, wieder yeah. Aktueller denn je, ne?
Worauf alle gewartet haben.
Ja, genau. Ich war in den Anzug kaufen, ne? Zweiter Versuch, ne? Ja. Wieder schiefgelaufen, ey. Schade. Ja, hätte klappen können,
ne? Oh, wirklich?
Ja, ich bin auf einer Hochzeit. Ich bin Trauzeuge, ne? Und ich wurde relativ spät informiert, dass ich Trauzeuge bin. Also, ich glaube, 10 Tage vorher. Hab dann versucht, meinen alten Anzug irgendwie von der Konfirmation noch aufzubügeln, umzunähen. Alles hoffnungslos, ne? Und stand dann auf der Trauung. Also, es war eine standesamtliche Trauung, aber aus dem Schloss da bei Berlin. Und stand da mit einer Jeans, mit einem Polohemd und einem Sakko und dachte, und alle anderen mit Anzug und Krawatte und Weste und schönen Schüchchen und Einstecktuch und ne, frisch gepudert. Und ich sah aus wie als einer, der gerade vom Flohmarkt kommt und denkt so, ja, sowas, war wohl den Termin verschwitzt, ne? Also unfassbar scheiße. Und hab gedacht, so, jetzt hole ich mir meinen flotten Anzug. Jetzt, ne, jetzt reicht's, jetzt langt's. Jetzt geht's los. Jetzt gehe ich Samstagabend in die Bremer Innenstadt, ne? Schön rein. Erstmal so. Und wo geht man hin? Zu Pik und Kloppenburg, ne? So,
natürlich.
Ne? Pik und Kloppenburg, ne? Ein Verkäufer, 600 Kunden, alle und dann so, hallo, junger Mann, dürfte ich mal, könnten Sie mal hier, ne? Ich bin hier, Ihr Anzug, ganz kurz mal eben, haben Sie was da, ne? Ich wollte ja dunkelbraun, ne? Also.
Ja,
ganz dunkelbraun ist ja mein Opa schon. Nee, also das wollte ich, schön dunkelbraunen Anzug.
Ja.
Gab's natürlich nicht.
Ja, so ein bisschen popkulturell, ja, genau.
Dann sind 45 nicht mehr im Regal, aber.
Nein.
Aber
so wie Elvis halt früher, so.
Ja,
so.
Ja. Nee, ganz, ja, so ganz richtig. Oder, ja, finde ich halt geil. Country. Farbe so, ist doch egal. Gab's natürlich nicht, so scheiß drauf, egal, nehme ich irgendeinen anderen. Ja, dann so, dann hier schlüpfen Sie das, ziehen Sie das an, ne? Passt nicht. Ziehen Sie das an. Wissen Sie was? Ich schicke Sie jetzt zur Firma, große Grüßen. Ich so, nein, nicht schon wieder.
Ich schicke Sie jetzt, Moment.
Ja, ich war bei Pik und Kloppenburg.
Ja,
ich war bei Pik und Kloppenburg. Und der Verkäufer hat eigentlich wenig Zeit, reicht mir zwei Sakkos. Ich schlüpfe rein und beide zu am Hals zu eng, so, ne? Und und dann sagt er, ich schicke Sie jetzt zu Hirmer. Also Hirmer ist ein weiteres Geschäft in der Bremer Innenstadt.
Aha. Für
Hirmer große Größen. Also große. Und das geht natürlich nicht nur um die 2,20 Meter Männer, sondern auch die 2,20 Meter Bauchumfang Männer, ne?
Okay.
So, und dann. Ja, also ich kenne das Prozedere ja schon, ne? Stichwort Totenhof.
Ich kenne das Prozedere.
Ja, für Sie haben wir leider nichts. Gehen Sie doch bitte mal zum Spezialfass. Gehen Sie doch bitte mal.
Gehen Sie doch. Zum, was? Zum Orthopäden.
Ja, und danach, wenn Sie was, ja, wenn Sie noch irgendwie Stoff brauchen, würde ich sagen. keine Ahnung, weiß man nicht. Ne?
Ins Stoffzentrum, genau.
Zum Segelmacher hast du eine.
Ja, haben wir gesagt vorhin, ja, genau.
Ja, nee, das war nicht gar nicht.
Ich gehe mal zum Segelmacher, weil ich neue Hose brauche. Genau. Und drei Leichtmatrosen einmal, ausmessen.
Einmal das Rahsegel bitte, einmal zum Anhalten.
Und währenddessen gucke ich Gullivers Reisen auf dem Fernseher. Genau. Einmal das Rasensegel reffen, bitte, Herr Bäuerle.
Herr Bäuerle, lass den Bauch mal richtig raushängen, ne? Das kann ich nicht messen. Oh
Gott. Oh Gott. Seien Sie mal ehrlich.
Ich kriege keine Luft mehr. Die Schulden sind wieder beim Thema. Jumbo-Mode. Nein, ich gehe rein. Hirma, große Grüßen. Ne? Fühle mich gleich zu Hause. Nein, und dann wenig Auswahl, aber sehr kompetente Verkäuferinnen. Also ja, eine Top-Beratung. Und okay. Ich muss da zu meiner Verteidigung sagen. Also, es ist so, also was bei Kipik und Kloppenburg so gerade nicht mehr passte, war bei Hirma eigentlich alles zu groß. Also da habe ich gedacht, Mensch, wow, ich habe auch ein bisschen abgespeckt und so. Ne? Also das,
aber geiles voll, Gefühl, oder?
Das ja, ist das schön. Ist so, ja, das ist aber zu groß. Dann werden wir nochmal kleiner. Das ist auch noch zu groß.
Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt in meinem Leben. Das gedacht, ist schön.
Ne? So, ich dachte auch, was ist denn hier passiert? Aber,
das ist ein geiles Gefühl. Da gehe ich auch mal hin jetzt.
Und
ein geiles Gefühl.
Ja, genau, also das war so, aber war fündig geworden. Irgendwie, ich habe irgend so einen Anzug gekauft jetzt von irgendeinem aus Kopenhagen, irgendeine Firma, keine Ahnung, kenne ich jetzt. Sieht aus wie ein echter, richtiger Mensch jetzt so, ne? Mit einem passenden Hemd und mit so einem Unterhemd dazu.
Geil.
Und einen Socken, flotten Socken und so ein T-Shirt, wenn jetzt hier, ne, die Trauung vorbei ist, dass man dann mit Zigarre und T-Shirt und Sakko dann auch noch flott aussieht, ne? Soweit es geht. Schwer begeistert. Das Ganze natürlich nicht, wieder nicht billig, aber das hält ja auch irgendwie 15 Jahre meistens.
Ja, genau.
Und schon sind wir wieder bei der Rubrik Jumbo-Mode gelandet, ne? Weil,
ja,
weil das Thema Anzugkauf ist ja dann immer wieder.
Kenne ich
ja
Anlass, auch, kenne ne? ich auch. Und, ich hatte damals ja meinen Anzug bei der Hochzeit, den habe ich auch so leibschneidern lassen oder mehr oder weniger. Und
Maßanzug. Der feine Herr trägt Maßanzug.
Ja. Naja, also naja, ich weiß nicht, wie das heißt. Also von
weiß ich natürlich nicht.
Nee, also jemand wurde das von zwei Personen wurde das alles so mit Nasbändern ausgemessen und angelegt und dann immer so uiuiui und ohoho.
Und das wird teuer, so viel Stoff.
Und dann so, Frau Kollegin, hören Sie mich noch da hinten? Und dann haben sie jedenfalls alles aufgeschrieben.
Achso, haben sie erstmal die ganzen 6 Meter abgerollt, ja.
Die Stoffrolle war alle. Und
ja, die Seide ist nicht billig, Herr Bäuerle. Vielleicht ziehen Sie doch mal den Bauch ein. Also, ich sage das nur, weil ich alles betroffen und da habe ich das.
Ja. Ja, und haben sie dann waren sie gerade mit den Segeln von der Alexander von Humboldt fertig und dann haben sie meinen Anzug gemacht. Und
schon sind wir wieder beim schönen Online-Shop Funskerl XXL. Ja. Da gibt es Wäsche und auch T-Shirts bis 12XL. Also wer da nicht fündig wird, der hat also tatsächlich ein Problem.
12XL.
Der hat ein Problem. Aber auch Markenware von S. Oliver Pierkarte. Redpoint kenne ich gar nicht. Was ist das hier?
Redpoint?
Aber 12, also da muss ich sagen, wer da, also das sollte schon irgendwie hinhauen. Ne? Sonst würde ich sagen, ansonsten geht man eh nicht mehr raus, würde ich sagen, oder?
Wollte ich gerade sagen, wenn 12XL noch spannt, dann kommt der Kronschnabel zum Abholen, oder?
Der was?
Der Kronschnabel, der Kran kommt da zum Abholen, meine ich jetzt.
Also es gibt auch, also genau, ich habe auch Lacoste, gibt es auch große Größen.
Bitte?
Pass auf, Lacoste, ne? Ich hab noch Polohemden in Größe 6, ne? Die sind auch reichlich verwaschen. Da habe ich 7 ein paar.
Was, die passen dir doch?
Ja, nee, nicht. Das, da,
bei mir ist Lacoste Größe 9 trage
ich. Ja, pass auf, da bin ich mir jetzt auch gelandet. Bei. Ich hatte nämlich noch 8, hatte ich noch, das passte.
Lange.
Und jetzt bin ich am Samstag, seit Samstag
habe ich mehr gibt's auch nicht, 9. Oder?
Ja, keine Ahnung, ich glaube, ich weiß nicht, ob es noch größer
ist. Das habe ich, glaube ich, 20 Stück von in Größe 9. Das ist ja, weil ich möchte ja nicht, dass mein Bauchnabel zu sehen ist. Was soll ich denn? Ist doch so. Ich kenne nicht dafür, dass die Franzosen alle 1,30 groß sind und so ja, 30 richtig. Kilo wiegen.
Ja, aber Lacoste ist irgendwie so. Fast, ich meine, ich finde, das passt einfach und das hält ewig. Mhm. Also meine Lacoste-Pole sind, glaube ich, schon 15 Jahre alt.
Und ja, meine
diesen. Es geht, warte mal, es geht bis 6XL und dann ist das
was Größe.
Aber was ist denn das für ein
6XL, was soll das denn? Das ist ja nicht 6XL.
Das ist maximal 3XL 9. Nee, das sind, aber die Frage ist ja, welche Größe ist das denn? 9 oder
11? Die gibt es bei Lacoste gar nicht, oder? Bei Lacoste gibt es bis 6XL? Das wäre mir 9. Also ich kenne das nur bis 9.
Also du musst mal auf funskerl.de gehen. Also da.
Da bist du fündig geworden.
Warte, ich muss gucken, das ist das Größe. Sieht man das hier? Nee, schade.
Ja.
Nee, es geht. Also es ist die haben ja. Das ist auch mal ein Hersteller, der auch an Randgruppen denkt. Also Randgruppen, das ist echt sensationell. Ja, guck mal, pass auf, geh mal rauf, ne, und guck dir das an, was es da gibt, ja. Und da fühlt sich voll schlank. Das sag ich dir jetzt schon. Geil. Das ist das Schöne an dem Laden.
Da gibt es auch schon Modell Cheesy Crust.
Okay, das gibt natürlich auch, es gibt auch so Anziehhilfen und sowas. Also alles, also wer das nötig hat, ne, denn, ja, alles mögliche, Klobrillen.
Das sind Anziehhilfen, das sind die jungen Männer, die normalerweise beim Zirkus arbeiten. So
Alltagshelfer. Alltagshelfer. Pass auf, bei Alltagshelfer gibt es jetzt hier. Ja,
so Kratzstäbe.
Also Kratzstäbe, eine Waage, die bis 600 Kilo geht. Ne, 6 Tonnen. Ne, was ist das hier? Ja, auf jeden Fall ganz schön weit. Hier ein extra belastbaren WC-Sitz. Marke Concrete. Aus echtem Beton.
Was?
Ja, Concrete. Extra belastbar, gibt's alles. Und so, dann gibt's so extra lange Bügel. Der Schöne und das Beef, Grillschürzen und Bügelbretter, extra breites Bügelbrett mit Dampfbügelstation. Ich kann nichts dafür.
Nein.
Ein Badewannensitz, ui. Und eine wiederverwendbare Behelfsdiener, so eine Maske, Mundschutz für XXL.
Also eine größere Maske?
Ich glaube, ja.
Also ich bin ja aktuell auf der Suche nach einer passenden Brille, weil meine diese mega Riesenhorn.
Ich guck mal, ob es die gibt, warte mal. Ich guck mal. Ja.
Die gibt's eben nicht mehr. Ich hatte ja diese Archipelago of Scandinavia hieß die. Und das war so eine riesengroße, weil die schön groß ist, passt so und die gibt's aber leider nicht mehr. Mhm. Und jetzt bin ich auf der Suche und ich gehe jedes Mal, wenn ich da hingehe, dann muss ich immer 5000 Brillen aufsetzen und das ist dasselbe Phänomen wie bei dir, wenn du bei Horten reingehst und sagst, ich möchte.
Bei Horten, wie geil.
Ich möchte, du weißt, was ich meine, ich möchte einen gemütlichen Anzug haben und die lassen mich da immer reinschlüpfen und sagen immer, ist zu eng. Mhm. Und so ist mit den Brillen halt auch. Ich hab gar keinen. Weil ich sehe das auf den ersten Blick, nichts hier in den Laden passt.
Ich hab noch so eine, pass auf, ich hab jetzt hier eine uralte Cheap Monday Transaction, ne? Die ist halt, die trage ich ja seit 100 Jahren, ne? Und die, die hätte ich mir mal am besten dreimal kaufen sollen, aber
gibt's
nicht mehr.
Ist leider auch verkauft. Und ich kenne das ja auch im Brillengeschäft mittlerweile, die sind dann ja auch stinkig, wenn du sagst, nee, ich will, dass sie ein anderes Gestell nehmen oder so, weil anscheinend können sie da keine gute Marge nehmen oder ich weiß es nicht. Also jedenfalls, ich möchte halt, die im Regelfall haben die erstens sowieso nur, du kennst das ja, die
du musst in Berlin in irgendeinen Hipsterladen gehen oder so. Das anders geht
ja, genau.
Irgendein Hipsterladen, anders, das ist nicht.
Also ich sag, bei mir ist die Größe, steht hier 57, 8 mal 18 mal 147. Und das ist bei brillen.de ist das immer die größte sozusagen. Da gibt es eine, die so ähnlich ist, aber auch nicht so groß. Und ich will ja nicht irgendeine haben oder so.
Egal. Ja, da musst du auf jeden Fall in so einen Fashion, in so einen Hipsterladen, da kannst du nicht zu viel machen oder so, das kannst du alles vergessen. Oder irgend so ein Apollo oder so.
Du musst halt vorher anrufen und sagen, hallo, mein.
Aber das geht mir auch so, mir stehen auch nur große Brillen. Also mir stehen echt nur so Riesenbrillen. Also ich bin halt, deswegen will ich auch, dass die möglichst noch lange hält hier.
Ja, meine ist immer schon so, ich habe das ist schon meine zweite von dem, oder dritte, glaube ich, von dem Modell hier. Und die gibt's halt nicht mehr. Die sieht aber auch schon so scheiße aus, die ist so abgewetzt. Und
was für eine ist denn das jetzt?
Ja, das ist eben genau, was ich gerade sagte. Archipelago of Scandinavia. Das war so eine schwedische.
Und wo hast du die her? Und,
ganz normal, aus dem Brillengeschäft. Aha. Und ja, aber die, wie gesagt, die haben jetzt nur im zweiten Mal haben sie sich schon geweigert, haben sich schon mit den Augen gerollt, haben mich 50 Brillen aufsetzen lassen. Ich hab so, nein, Alter, bestell die, ich will genau die hier wieder haben.
Gab's nicht mehr.
Ja, haben sie gemacht dann, aber nur mit viel. Und dann beim dritten Mal haben sie, weiß nicht, war ich nochmal, haben sie gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr. Und ich dachte so, ja
scheiße. Aber kannst du nicht mal online recherchieren?
Ja, es gibt die Brille, die habe ich alles schon recherchiert, es gibt die Brille nicht mehr.
Ach so, okay, scheiße.
Nur so in so komischen Braunen mit so Schlieren drauf und so.
Mit Schlieren, das ist nicht so gut.
Und du weißt schon, was ich meine, so diese.
Ja, aber Jumbo-Mode war doch gut, das machen wir jetzt jedes Mal, ne?
Machen wir jetzt jedes Mal und nächstes Mal reden wir dann über Unterwäsche und
Freizeitkleidung
für Babyelefanten.
Genau.
Das war Jumbo-Mode. Das Adipositas Modemagazin auf Last Exit an der Nacht.
Yeehaw! Howdy, partners! Tonight we got the best of the best for you. Welcome to our last exit on the night top 10. It's just awesome.
Genau, unsere Top 10. Heute reden wir über die peinlichsten Songs. 10 peinlichsten Songs. Ich fange einfach mal an. Bei mir auf Platz 10 ist von Thomas Gottschalk What Happened to Rock'n'Roll? Das ist ein Song, der.
Ach so.
Ja, das war ein Song, der 2001 Premiere feierte, und zwar zu der Zeit, wo es gerade so mit dem Eurovision Song Contest abwärts ging, und da haben sich viele noch schon aufgeregt, dass eben Gildo Horn und Stefan Raab plötzlich so Klamauk gemacht haben. Das gefiel vielen Menschen nicht, und daraufhin hat die Bild-Zeitung in der Initiative gestartet, ob nicht Thomas Gottschalk einen Song präsentieren sollte. Der hat das dann auch gemacht, und das ist eben so ein Pseudo-Rock-Song, wo er eben mit Lederjacke rumläuft. Die Band heißt Die Besorgten Väter.
Oh Gott.
Und der Auftritt war wohl auch mehr so eine Lachnummer. Auf jeden Fall stieg der Song trotzdem auf in der zweiten Woche auf Platz 4 der deutschen Verkaufscharts. In Deutschland kann man das sowas halt verkaufen. Ja, ich weiß nicht, kennst du den Song What Happened to Rock'n'Roll?
Ich glaube, das ist ein 80er, ne?
Nee, 90er. Genau, 2001, ja. Ich habe die Schnauze voll, What Happened to Rock'n'Roll, und genau. Also es ist so ein bisschen gegen damals Britney Spears und so und eben für Status Quo und so. Naja, sowas halt. Ziemlich schlimm, also ziemlich peinlich, ziemlich schlimm, ja. Und was soll man? Achso, es gibt auch einen Hip-Hop-Song von Thomas Gottschalk, fällt mir gerade ein, hätten wir auch nehmen können.
Achso, ja, geil. Den nehmen wir auch noch, ja, okay.
Meine Nummer 10, der peinlichsten Songs.
Bei mir ist Nummer 10 die Toten Hosen an Tagen wie diesen.
Oh,
die Toten Hosen, gerade 90 geworden, Campino, glaube ich.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich finde die Band einfach generell nicht so meins.
Nee.
Also, nee. Muss ich sagen, und der wurde ja auch missbraucht, der Song, mehrfach von der CDU oder so, ne?
Ja, nicht nur der Song,
genau, so viel, ganz schlimm. Also, ich habe das relativ einfach gehalten, die Liste, so kenne ich, finde ich scheiße, finden eigentlich alle scheiße.
Kommt bei mir auch noch.
Ach, hast du auch drauf?
Natürlich.
Ach so, okay.
Ganz schlimmer Song.
Ja. Okay, dann mach du weiter.
Bei mir ist auf Platz 9 von Status Quo Rocking All Over the World. Also Status Quo ist eine britische Band, eigentlich ehrenwert, gegründet 1962. Also wirklich, älter geht's ja gar nicht mehr, 1962 ist älter als die Beatles, oder? Auf jeden Fall eine der erfolgreichsten und langlebigsten Rockgruppen, die auch wohl größten Erfolge feiern, wohl in Australien und in Europa. Und genau, das Stück Rocking All Over the World kennt, glaube ich, auch jeder, ist von 1977, also wirklich auch schon steinalt. Da gab es die Band aber schon 15 Jahre. Geschrieben ursprünglich wohl von John Fogerty, also der ist eigentlich schuld daran.
Ja, nee.
Ja, es gibt auch schon eine Coverversion von Wolfgang Petri, und da gehört, ich finde, zu dem passt auch eigentlich am besten. Und also das ist wirklich eine Band, die hat eben über die Jahrzehnte hinweg immer mit dem immer selben Sound, kann man sagen, eigentlich immer die gleiche Musik, wirklich Millionen von Platten verkauft. Das sind immer so einfach gestrickte Boogie-Nummern. Was ist Boogie? Also dieses...
Ja, Boogie.
Und viel mehr. Und viel mehr kommt da auch nicht.
So lang, ja, so vielseitig der Stil, ne? Also
Boogie klingt
immer anders eigentlich.
Ja, der Sänger heißt, glaube ich, kann sein Francis Rossi oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr genau.
Das ist ein Engländer, ne?
Ich weiß nicht, sind Engländer oder Australier, ich bin nicht ganz sicher. Also britische Band, die hat auch Engländer, hast recht. Und es ist so ein bisschen AC/DC für Arme, ich weiß nicht. Also ich kann dazu gar nicht groß was sagen. Ich glaube, die sind mittlerweile auch fast alle gestorben, aber ein paar sind noch da, und die Band tut auch nach wie vor, wenn ich richtig weiß. Und ja, wieder 1962 gegründet, ich bitte dich, Alter. Das ist ja, da sind die ja 40 geboren, oder? Die sind ja praktisch so alt wie unsere Eltern oder noch älter oder so. Na gut, also Status Quo ist nicht so 100, weiß ich, In the Army Now war auch mal so ein
Riesen. Oh, das war der nicht stimmt, das war eigentlich der schlimmste, den ich kenne von denen.
Auch totaler Schrott.
Auch totaler Oder Schrott. War das andere ja noch so halbwegs harmlos, ja.
Das war meine Nummer 9.
Nummer 9 habe ich Wind of Change. Jetzt kannst du das weitermachen. Wollen wir nicht drüber reden, ey.
So. Wind of Change.
Hast du garantiert auch, oder?
Nee, habe ich nicht. Ich habe das nicht, aber ich habe was anderes Schönes.
Ja.
Ich habe auf Platz 8 habe ich von Marius Müller-Westernhagen Freiheit. Das ist auch ein Song, den ich besonders liebe. Ne? Und man muss ja einfach mal, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ganz ernsthaft über Marius Müller-Westernhagen. Er war ja mal wirklich, es war mal ein origineller Typ, also auch ein guter Schauspieler. Und ne, also Theo gegen den Rest der Welt, der Schneemann.
Ja, Megafilm, ja.
Ne, dann gab es von ihm auch, ich mochte auch diese alte Musik, also dieses hier, Pfefferminz, bin ich dein Prinz, Johnny Walker. Ich will zurück auf die Straße.
Pipi mit 18 ist kein Name und auch kein Getränk.
Okay, genau, oder dicke haben Blähungen, dicke. Mhm. Genau. Also es war alles Sachen, die okay waren, aber irgendwann ist er halt so mutiert zum Superpromi, also zu so einem, ich weiß gar nicht, er hat sich selber so viel zu ernst genommen, war er immer so mit Boris Becker unterwegs, beide immer in so ganz mit so schwarzen Anzügen, waren sie dann so Kumpels.
Ja, gemeint und so, und dann
beide so ganz, oder ja, so Fashion-Typen. Ja. Und so ein bisschen irgendwann hat er sich dann auch so für Bob Dylan gehalten, glaube ich, hat dann so...
Oh ja, das ist ja auch... Ne, gute Marke.
Auch Hu hat dann auch so eine komische, kennst du diese Williamsburg-Platte von ihm und so, ne?
Stimmt, ja, stimmt. Ja.
Also er hat irgendwann angefangen, dass er dachte, er ist ein großer Liedermacher, war er aber nie.
Nee, ne? Überhaupt nicht.
Er ist einfach nur ein alter Typ.
Also vor allem die Texte fand ich echt noch schlimmer als die Komposition.
Ja. Genau, der Papst war auch schon da und Freiheit, nur die fehlt und so. Mhm. Also und das ist eben das Ding, also das ist so ähnlich wie bei Grönemeyer, das Phänomen, dass er die ersten Jahre wirklich fröhliche Musik gemacht hat und dann kommt eben nur noch so eine komische, dumpfe Heulsusigkeit von so einem, weiß ich nicht, gealterten Millionär, also uninteressant wirklich und peinlich und trotzdem in Deutschland immer abgefeiert als tiefgründige Gedanken, also ganz schlimm.
Da fällt mir ein, weil Heinz Strunk ja viel drüber geschrieben hat, wegen also einer Coverband, der hat ein neues Buch rausgebracht, ne? Können wir nicht drüber reden, wollte ich mir mal holen.
Der Niendorf-Roman.
Ja, genau, weil er dann nämlich immer die Niendorf, genau. Ich war jetzt bei Fest und Flauschig, habe ich gehört, den Heinzer. Ja. Aber der hatte Marius Müller-Westernhagen immer wieder so, wenn nichts wegging, alle hatten 5 Promille auf dem Dorfbomster, dann wurde nochmal Marius gewünscht und dann alle lagen sich in den Armen oder so. Fand ich immer geil. Ja. Also kann ich mir richtig vorstellen, die Szenen dazu,
genau.
Ne? Wenn das so irgendwelchen.
Absolut.
Damals gab es ja noch solche Zusammenkünfte, gerade auf dem Dorf, ne?
Ja.
Wo dann
wurde gerockt.
Oder auch sogar im Beatshoppen, ne? Ich habe meine Nummer 8 ist auch so ein typischer Song, bei dem man sofort zum Radio rennt und es versucht, den Ausknopf zu finden.
Ja, also das Radio runterzuschmeißen mit einer Hand.
Das ist ja nur solche Songs. Also bei mir ist jetzt American Pie von Madonna. Im Original von Don McLean. Und das Original ist ja eigentlich echt ganz geil. So, ne? Das ist eigentlich ein cooler Song. Aber Madonna schafft es ja immer wieder, irgendwelche Sachen zu verhunzen, die mal gut waren.
Ja.
Also auch dieser Aber, Gimme, 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 irgendwie, das war auch so ein Sample, wo sie dann es geschafft hat, die Aber-Sample für 6 Milliarden Dollar frei zu kaufen, ne? Und dann, und dann hast du schon den halben Hit fertig. Ich meine, was willst du denn da noch toppen oder so? Wenn du Aber als Sample frei kriegst, dann ist der Hit ja eigentlich garantiert. Also du hast einen Produzenten, der irgendwie, keine Ahnung, sonst nur Wolfgang Petri Scheiben zusammen schmuggelt. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall ist American Pie ist immer so ein, steht doch stellvertretend dafür, dass ganz viele Leute meinen, sie müssten Coverversionen machen und spielen und dann übrigens andersrum, ne? Also dieses AO Technology von Milo, ne? Das ist ja im Original mit 50 Cent und Timberlake. Da ist übrigens andersrum, ne? Das ist Original, kannst du nicht anhören. Das ist grausam. Das ist
auch,
ist unfassbar scheiße. Unfassbar, das Video auch. Also irgendwie so, also ich weiß gar nicht, wie man es benennen soll. Es war so eine Mischung aus Hip-Hop und Dance oder es ist einfach unhörbar. Das Video, da brennt dir die Augen danach. Und dann kommt Milo hier mit AO Technology im Cover. Natürlich wieder sehr gut, ne? Aber das passiert anders. Gibt's andersrum auch. Also gibt's
nicht in beide Richtungen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass manchmal die Cover besser sind als das Original, ja. Fällt mir gerade ein, dass die gesamten Rechte für die David Bowie Songs wohl in diesem Jahr verkauft wurden an Warner und dass jetzt auch David Bowie offensichtlich als Werbeträger benutzt wird für Adobe. Also es gibt jetzt die neuen Adobe-Produkte, werden alle mit David Bowie beworben und zwar sogar inhaltlich, so PR-mäßig, da sozusagen, dass angeblich seine Ideen da vorkommen und sehr mies, sehr abartig irgendwie, dass sozusagen so ein verstorbener Künstler, dass man irgendwie das Gesicht da drauf druckt, finde ich ja dann schon schlimm genug, aber dass sozusagen jetzt so getan wird, als wenn sein Geist in Adobe weiterlebt, also das ist schon ziemlich übel.
Was mir da gerade einfällt, wo du es gerade sagst, ne? Die Aldi-Werbung, die Radio-Werbung, hier läuft jetzt Footsteps in the Dark, ne? Von Isley Brothers ist, glaube ich, ne? Also ein super, super Song, ne? Also es ist eigentlich so ein Soul-Klassiker, also Klassiker nicht, aber es ist ein echt, ich weiß nicht, wie die das ist doch wieder Folgendes passiert. Da sitzt wir haben den Auftrag für Aldi, irgendwie irgendeine scheiße Agentur, ne? Und sagen, was können wir denn? Und dann hast du irgend so einen geilen, hippen Medienwerbefritzen da, Werbekaufmann, der dann irgendwie die ganze Zeit irgendwie coole Musik von seinem Kumpel geholt hat. Und schon ist das in der Werbung, ne? Also ich weiß nicht, was das soll.
Krass.
Weil, das passt gar nicht. Und das Ganze ist, und dann noch schlimmer ist die neue Airbnb-Werbung, die Bam Bam hier, ne, von diesen super über, also einer der besten Reggae-Songs, von Sister Nancy. Also es ist halt Sister Nancy, Bam Bam, müsst ihr mal reinhören, das ist irgendwie ein mega, mega, mega geiler Reggae-Song. Der einzige von ihr gewesen irgendwie. Und dann kommt er in der Airbnb-Werbung vor, so, ne? Also das ist so. Ich meine, der Song ist der Hammer, ne? Die Werbung ist natürlich scheiße, aber aber das Schlimmste ist, dass es gar nicht passt. Also du hast halt einen Song, der ist super, und eine Werbung, die auch nichts damit zu tun hat, meiner Meinung nach. Also zumindest passt es thematisch nicht auch zu den Bildern und so, aber muss dann einfach nur mit rein, weil ist ja geil, so, ne? Ist ja übrigens auch im neuen James Bond. Im letzten James Bond war der Song auch drin, ne? Also ungefähr 3 Sekunden, ja. Weil als sie da in Kingston über so einen Markt laufen da oder sowas, keine Ahnung, spielte irgendwo in auf Jamaika auch. Aber egal, furchtbar. Ganz schlimm. Also rege ich mich ja sowieso immer gern drüber auf, ne? Weißt du ja auch in Filmen und so.
Ja, ich kann mich noch an die Szene aus dem Doors-Film damals erinnern, wo sich plötzlich der Sänger so aufgeregt hat über dass die Band sozusagen irgendwann einen Hit von den Doors, ich weiß nicht, ob ich Light My Fire verkauft haben an die Werbeindustrie, hat dann plötzlich im Fernsehen diesen Spot gesehen, so, ne?
das war in den 90ern und 2000er Jahren ja auch noch irgendwie, dass da irgendwelche, wenn du Fan von einer Indie-Band warst, ne, da irgendwo, und die haben irgendwie sich an Adidas oder Puma oder Mercedes irgendwie verkauft, dann haben die nicht mehr gehört, ne? Dann war es vorbei, ne? Wenn da irgendwie eine Band meinte, sie müsste jetzt da irgendwie Geld verdienen, dann war es vorbei. Also zumindest in Deutschland mit den Hörern. Aber das ist mittlerweile garantiert anders. Also ich glaube, da geht's. Ja, ist doch cool, ne? Läuft da auch noch und so, ne? Und Geld verdienen ist ja eh wichtig. Wir schweifen ab.
Bei mir auf Platz 7 habe ich, kennst du sicher auch noch aus den 80er Jahren, von Opus, Life is Life.
Ah, habe ich bei mir auf 2.
Nein, oh shit. Okay, ist eben so ein Mitbrüll-Rotzmusik.
Hast du bei dir auch drauf, ehrlich?
Ja, und es hat auch so ein pseudo-englischer Text, der irgendwie we all got the power, we all give the best und every minute of an hour, don't think about the rest. und so weiter und so fort. Also Life is Life, ne, ist von der österreichischen Band Opus aus dem Jahr 1984, von den Bandmitgliedern Ewald Pfleger, Kurt René Plissnier, Günther Grasmuck, Niki Gruber und Herwig Rüdesser geschrieben worden, und 1985 war das eben ein internationaler Hit, ist glaube ich sogar in Amerika eingestiegen, ich habe echt nur gestaunt, und wurde das Cover muss ich mir nochmal anhören, es geht nämlich ein Cover von 2021 von Giovanni Zarella von Life is Life. Ach, also das ist wirklich auch ganz feine Musik, und ich weiß, dass ich das damals vom ersten Augenblick an schon scheiße fand, und das hat sich eben auch gehalten, seit 40 Jahren immer wieder gern gehört, Opus, Life is Life, ja.
Ich habe bei mir noch Nummer 7, achso, darf ich?
Ja, gerne.
Ich habe auch Nummer 7, The Cranberries mit Zombie. Auch so ein Song, wo allein diese verstimmte Gitarre am Anfang, ne? Also irgendwie, und dann dieser Gesang, wo sie dann, ich weiß gar nicht, wie die Sängerin heißt, dann versucht so irgendwie so ein bisschen mehr Druck auf die Stimme zu bringen, und das kann so ein bisschen so ein bisschen Growl-Gesang rein. Ganz grausam, und dann dieses Gitarrenriff dazu, also die Gitarre ist hundertprozentig nicht gestimmt, das höre ich sogar nicht raus. Und der Song ist einfach gruselig, also es ist irgendwie ein Protestsong gegen den Nordirland-Konflikt, wurde 1993 geschrieben, und Glückwunsch.
Kennt ihr auch jeder, ne?
Ja,
Zombie.
Naja, lass mal das. Politische Botschaft hin oder her, ne? ich muss sagen, da höre ich immer lieber alle Songs, die während des Vietnamkriegs geschrieben wurden.
Fällt mir gerade wieder ein, dass das wirklich, würde ich sagen, ist schlimmer als der Irland-Konflikt. Aber ich weiß, dass jetzt im Augenblick auch wieder der von Kate Bush hier, We're Running Up This Hill.
Warum? Das verstehe ich.
Na, weil Stranger Things das als Titelsong hat. Alles und es ist ein wiederholendes Thema bei Stranger Things. Okay. Und hat auch inhaltlich was damit zu tun und so. Naja, aber sie freut sich, glaube ich, sehr, dass sie endlich mal wieder in Charts
ist. Okay, weil mich gefragt wurde, das kommt, alles klar.
Genau. Okay. Ja, bei mir auf Platz 6 habe ich bei mir, kennst du sicher auch noch, How Much Is The Fish von Scooter.
Ja,
basiert eben auf dem alten Song von den Bots, ne? Was wollen wir trinken? Das war ja eigentlich so ein originärer Protestsong aus den 80ern. Eigentlich so Anti-Atom-Bewegung, da waren die Bots unterwegs, ne? Album hieß Aufstehen. Und wurde dann in den 90ern zu unserer Jugendzeit schon so ein Sauflied, was ständig in den Discos lief. Und jetzt wurde das eben so ein völliger Nonsens-Text. Das bedeutet ja auch gar nichts, haben sie einfach mit reingesetzt. Ist einfach nur so ein Zufallstext, glaube ich. Und
Jetzt bist du gerade nicht zu hören. Hallo?
Oh, Entschuldigung.
Hallo? Sind Sie doch da? Ja. Ja, guten Tag.
Ja. Ja. Ne, also das ist einfach so ein völlig schlimmer Nonsens-Ballermann-Technikkurs und Scooter ist ja kein schlimm und irgendwie jetzt kein von solchen Protestbands, aber immerhin war das
eine Idee da. Bist du abgehackt gerade? Ist irgendwas an bei dir? Oder? Ja. Ja, ich höre dich leider nur abgehackt gerade.
Okay. Ja. Sorry.
Keine Ahnung, naja, egal. Wird schon wieder. How much is a fish? Ich habe bei Nummer 6 ist hier Herbert Grönemeyer Mambo. Ich finde keinen Parkplatz. Ich will zurück zu dir, mein Schatz. stellvertretend für jeden anderen Song von Herbert Grönemeyer. Ich kann einfach. Außer Bochum, den fand ich schon mal ganz gut oder so. Wie gesagt, da kommen wir wieder zum Thema als Schauspieler. Ne, bei Das Boot war besser als bei jedem anderen Song. Aber Bochum fand ich ja ganz gut, den Song. Die Platte ist, glaube ich, von 84 und da ist auch drauf. Nee, Currywurst, das ist ja Currywurst, der Song, noch älter, glaube ich. Geschrieben übrigens der Song von Dieter Krebs, Gott hab ihn selig.
Ja.
Aber sonst kann ich mit ihm auch nichts anfangen und bin froh, wenn er dann nicht auf Tour ist oder irgendwas von ihm mitkriegt und wenn er irgendwelche Interviews gibt, wo er dann immer so die Welt erklärt oder irgendwie so pathetischerweise dann irgendwie über irgendwelche Themen referiert, keine Ahnung. Naja, egal, das
ist mir. Nee.
Bestimmt ein netter Typ so, aber so in der Außenwirkung muss ich sagen, nicht so meins.
Nicht so. Was soll daran nett sein? Ich weiß nicht.
Nee. Na gut, also ich kann. Also wir bewegen uns echt voll auf
ihn. Ist 80er, einfach so ein alter einfach männlich. Ist so ein dicker alter Typ mit schwarzen Klamotten, der irgendwie glaubt, er ist etwas zu sagen. Und er hat aber nichts zu sagen.
Nee, musikalisch höchst fragwürdig, aus meiner Sicht.
Das ist einfach nur so, weiß ich nicht, Nietzsche für Arme.
Ja, also, Nietzsche,
das ist so. Ja, was ist das denn? Oder U2, von mir ist U2 für Arme. Oder was ist denn das für eine Musik? Ich weiß es doch nicht, ey.
Schlimm. Nietzsche hätte andere Musik gemacht. Atonal, 12-Tor-Musik oder so.
Ach so.
Weiß ich nicht. Serielle Musik, ja. Nietzsche würde ich schon sagen, oder Free Jazz, keine Ahnung. Aber bestimmt nicht hier Mambo.
Nietzsche-Entchen.
Nietzsche-Entchen.
Nietzsche-Entchen, du bist klein.
Du bist.
Moment mal. Du bist nihilistisch.
Genau. Du negierst das Sein.
Hast du eigentlich in deinem Badezimmer auch ein Nietzsche-Entchen stehen?
Du negierst das Sein. Ohne Gott bist du allein. Nee, was,
Und an Hitler hast du doch keine Schuld.
Genau.
Nein. Also, kann nichts für den den Übermensch nur falsch verstanden.
Ja. Ein Ausflug nach Zarathustra-Land. Jetzt geht's weiter.
Zarathustra ist ein schönes Land.
Ich hab's ja gelesen. Ich hab mich durchgekriegt.
Genau. Genau. Also bei mir ist, das kommt nochmal an Tagen wie diesen von den Toten Hosen.
Das ist immer geil, wenn dieser pseudo-intellektuelle Anspruch so durchschimmert, ne? Weil es so
schwerfert Grüne. Nietzsche-Entchen ist das Pseudonym vom Kollegen von mir auf Twitter.
Nietzsche-Entchen, echt?
Ja, Nietzsche-Entchen finde ich ganz lustig. Ich habe erst nochmal an Tagen wie diesen von Toten Hosen damals völliger Ausverkauf an den deutschen Schlagerpop. Im Grunde fand ich aber schon 10 Jahre vorher, 10 kleine Jägermeister war für mich schon das Ende bei den Toten Hosen. Ähnlich wie Böse Onkels, die haben auch irgendwann dann nur noch solchen überproduzierten, dieseligen Mitsingbreider gemacht und 2013 war das ja dann so, dass das schon verwunderte, dass eben Frau Merkel mit den CDU-Größen am Sonntagabend ihren Wahlsieg im Adenauerhaus ausgerechnet mit dem Song zelebriert hat von einer angeblichen Punkband und Volker Kauder hat eben ins Mikrofon gegrölt an Tagen wie diesen die Kanzlerin war dabei, Ursula von der Leyen, alle mitgeklatscht, Hermann Gröhe hat geklatscht.
Ne? Oder auf
2 und 4, auf Deutsch geklatscht natürlich. Aber kannst du bei dem Song ja auch. Und Hermann Gröhe wurde dann noch das Deutschlandfähnchen weggenommen. Und genau, also es wurde damals gebrüllt und geschrien an Tagen wie diesen, wünscht man sich Unendlichkeit. Und sie haben es ja, nachher hat dann Frau Merkel sogar persönlich hat dann bei Campino angerufen und sich dafür entschuldigt. Also es gab da ein klärendes Telefongespräch und
da gab's
Campino war dann auch
Mitgliedschaft und so,
absolut
Mitgliedschaft umsonst.
Ne? Ne, und er war dann auch sehr, Steuersparmodell sicher und so. Also er war dann auch sehr zufrieden damit. So.
Ja, sehr gut, das freut mich, ja.
Das war nochmal Nummer 6.
Ja, aber ich habe bei mir Nummer 6. Es ist noch nicht ganz so schlimm, es wird dann, also ab Nummer 4 wird es richtig schlimm. Also Nummer 5 ist bei mir Four Non Blondes mit What's Up. Weißt du, das kennst du glaube ich auch noch, das ist von 1989. Bestimmt. 93 ist es und auch, ich weiß nicht, also es ist eine Nummer, wenn du das
Das ist was Langweiliges.
Ist, ne? Ich kann es jetzt leider nicht anmachen oder vorsingen.
Da vorne und Blondes fand ich gut.
Aber das fand ich, war nicht gut. Also irgendwie auch so ein gibt es ja viele, die so One-Hit-Wonder, die dann, wo man echt denkt, oh Gott, Hilfe, schnell, Lemon Tree oder sowas, ne? Hab jetzt vergessen.
Oh.
Wo man, die dann immer noch laufen, ne? Das ist ja das Problem, dass die dann einfach, die 90% finden die Scheiße
und Horror.
Dann ist es. Ja, ich habe übrigens die peinlichsten Lieder, ich habe mal geguckt bei Radio 1, ne, da gibt es auch eine Liste, ich habe die eben so auch irgendwo gesucht. Da ist Münchener Freiheit auf 1 mit Ohne dich, schlafe ich heute Nacht nicht ein, auf 1, ne? Bonnie Tyler, okay. Total Eclipse of the Heart auf 2, Vicky Leandros, Ich liebe dich, Das Leben auf 3, Britney Spears, Baby One More Time, Toto mit Afrika auf 5.
Hä? Finde ich gar nicht
so. Pass auf, jetzt halte ich fest. Nummer 6, Journey, Don't Stop Believing.
Das ist peinlich.
Ja, das ist wohl das
ist einer der größten Songs aller Zeiten.
Ja, natürlich, was Besseres wurde nie geschrieben. Chicago, If You Leave Me Now, ein Hammerstück. So.
Nö.
Hier, guck mal, Alphaville, Forever Young, das promoten wir gerade. Ne?
Guter Song.
Ja,
guter Song.
Ich habe gerade.
Ja, daran merkst du, dass ich keine Ahnung habe.
Wahnsinn. Ja. Bee Gees, How Deep Is Your Love? Also All Night Long von Lionel Richie auf 8.
Geiler Song.
Boston, More Than a Feeling auf 14. Also ich weiß nicht, was hier los ist. Barry Manilow, Mandy auf 19.
Das sind ja mit. Das sind meine Lieblingssongs
dabei. Also
das
sind alles meine
Lieblingssongs. More Than a Feeling.
Hier, Barbie Girl von Aqua.
Ja, also, naja.
Nee, das vielleicht nicht, aber ist Dancing Queen von ABBA ist drauf. Last Ketchup,
The Ketchup Song.
Ey, pass auf. Jetzt letzter Punkt dazu. Halt dich fest. Auf Nummer 27 der peinlichsten Songs ever. America mit A Horse With No Name. Also, ich weiß nicht, ob ihr hier was getrunken
habt. Die haben überhaupt keine Ahnung, wovon sie reden, Alter. Das ist
unglaublich.
Nee. Das ist, weißt du, wer peinlich ist?
Ich meine, das ist einer der besten Songs, die je geschrieben wurden, oder?
Ja. Wer ist das nochmal?
The Horse with No Name von America?
Nein, welche, woher diese Charts
stammen? Das ist hier eine Liste von Radio 1, die peinlichsten Lieblingslieder. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, das haben die irgendwie auch irgendwo rauskopiert, aber ich weiß nicht. Hat der
Praktikant gemacht, oder was? Was ist das denn?
Es ist wirklich, hier, und hier, Patrick Hernandez auf 97, Born to be Alive.
Das ist ein geiler Song.
Ne, da sind alle, da tanzen aber alle, mein Lieber, wenn das läuft.
Das ist der absolute, das ist der Koks-Song der 80er, das ist, ne? Oder 70er, glaube ich sogar, ne? Kennst du, hast du ihn mal live gesehen?
70er, wieder ja, klar.
Richtig geil.
Ja,
geiler
Typ. Ist der nicht Italiener oder so?
Okay. Weißt du, dass er so ein kleines Stöckchen mit so einem goldenen Knauf dabei hatte? Hat immer so auf die Kamera gezeigt. Das war ein cooler Typ.
Stimmt. Und sonst hat er nicht so einen Zylinder?
Zylinder und so eine Lockenfrisur, genau. Also ein richtiger Disco-Typ, genau.
Ja. Also okay, bei mir Nummer 4 geht's, also ab 4, ich verspreche dir eins, da wird's gleich richtig schlimm.
Okay. Bei mir ist auf Platz 5 ist bei mir von Cindy und Bert, Hund von Baskerville. Das ist ja so ein skurriler Song aus den 70ern.
Das ist deine Nummer 4 Version. Jetzt, oder?
Weil Nummer 4, Entschuldigung. Ja. Genau, das ist meine Nummer 4 und das ist die deutsche Version von Black Sabbath, Paranoid. Und das ist sozusagen, da wird eben der Song von Paranoid so umgedichtet auf Arthur Conan Doyle, also auf so eine Sherlock Holmes. Der Text geht so, Nebel zieht in dichten Schwaden übers Moor von Forest Hill. Grün gespenstisch grinst ein Irrlicht, es ist Nacht in Baskerville. Also so ein Gruselfilm-Set und der Refrain heißt halt immer der Hund von Baskerville, genau.
Oh Gott, das ist ein Cover von Ozzy Osbourne und Paranoid.
Ja, die von Black Sabbath, Paranoid.
Also von Black Sabbath, ach du Schick, muss ich mir nochmal anhören, ja, okay. Mhm. Also jetzt wird's kritisch, jetzt Nummer 4, ne? Also Wings, The Wall of Kintyre, ne?
Oh, also ganz schlecht,
auch
ganz schlecht.
Übel, ne? Das Horror, war damals, Paul McCartney hat irgendwie, es ist, wie heißt der Name, seine Frau nochmal hier?
Linda
McCartney. Leider früh verstorben.
Ist das die mit dem einen Bein oder war das
nein,
die
danach? Nein, ach Mann, nein, das war die gute. Das war die
mit dem Wings unterwegs
waren. Ja, die war wirklich eine tolle Frau. Also was ich so gehört habe und dann gesehen habe. Aber der hat da Urlaub gemacht mit ihr. Die sind wohl noch mal aus, noch hier aus London weg oder was. Ne? Und jetzt hier
schon in Schottland. Ich wollte nur sagen, man kann auch mit einem Bein eine tolle Frau sein.
Ja, wie du meinst. Auf jeden Fall. So, kann ja sein. Weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ist der Song. Also, ich meine, ich nichts gegen Dudelsack, ne? So, das habe ich selber mal
gespielt. Ich weiß.
Mal tolles ohne Scheiß. Echt ein tolles Instrument und so. Ja, ich Dudelsack spielen viele Männer. Ne? Mhm. Und klingt auch gut. aber der Song ist trotzdem scheiße. Aber es war halt für die Gegend der Hammer, ne? Also, weil danach haben alle schon in Schottland Urlaub gemacht. Ich weiß nicht.
Nach Kintyre gefahren.
Ja, nach Kintyre. Mall of Kintyre ist so eine Landschaft. Jetzt mal gegoogelt, es ist nicht irgendwie das Wort Mall, ich kenne das nur als Mall, also Einkaufszentrum oder so, aber das ist was nicht, sondern es ist irgendein Landstrich, ist doch egal, aber der Song ist, also den finden glaube ich viele scheiße irgendwie.
Schlimm.
Schlimm. Schöne Grüße an Christoph I. nach H. Ich glaube, der hat den auch ganz oben auf der Liste, also ja. So, das war Nummer 4.
Genau. Meine Nummer 3 ist von Motorhead, Whiplash.
Ach komm, zwar, ehrlich?
Ist, nein. Das ist so ein Metallica-Cover. Und das ist ein Cover von Metallica das und das haben die gespielt. Und für diesen Song, also muss ja sagen, Motorhead war ja an sich für die Rockszene wahnsinnig einflussreich damals und eben sowohl musikalisch als auch wegen dem Lebenswandel, kann man mal sagen. Ne? Und den einzigen Grammy, den sie jemals gewonnen haben, der kam eben für diese beschissene Coverversion, Whiplash von Metallica. Lemmy stand auf der Bühne, hat das eigentlich auch nachträglich immer eher als Beleidigung aufgefasst, hat den Preis aber dann so stoisch hingenommen und das war eben... es gab eben 4 Grammy-Nominierungen und 2 waren für Metallica-Songs und das ist eben schon ein schlechter Witz, sozusagen als Lebenswerk für Motorhead, dann eben diesen B-Song sozusagen nehmen. Nicht Bomber oder Ace of Spades oder irgendwas von 10.000 anderen Songs, sondern diesen beknackten, weil damals halt gerade eben Metallica in Amerika oben waren, wurde das ganz billig dann eben so mit
belohnt. Ne? Ja, da kann ich dir mal eine Anekdote zu erzählen. Ich habe mich einen Ex-Kollegen von damals von meinem Label, wo ich gearbeitet habe, Ministry of Sound in Berlin, der morgens kam er ins Büro, ne? Schöne Grüße, und dann hieß es, war irgendwo bei Billboard.com, stand er ist, er hat einen Remix gemacht, der wurde nominiert für einen Grammy. Also eine Grammy-Nominierung, das waren glaube ich nur 5 geil. Oder so. 5 Stück oder keine Ahnung, es war eine relativ geringe Vor-, also nicht, Nominees sind ja immer wenige, also vielleicht sind es auch nur, ja, ich glaube 5 oder so. Und er wusste von nichts, er wusste überhaupt nicht, keine Ahnung, das war auch glaube ich kein Hit, keiner hat ihn informiert, keiner kannte das Ding großartig und es hat so ein bisschen sowas von so, wie nennt man das, so Zufalls, ne, so ein Zufallsprinzip, so random-mäßig gepickt, würden die jungen Leute sagen. Also der wusste überhaupt nicht, wieso dieser Remix da überhaupt hinkommt. Ich glaube, es war der Künstler, der geremixed wurde, war wohl bekannter, ich weiß noch nicht mehr, wer das war. Habe ich jetzt vergessen, aber nee, der war völlig aus dem Häuschen, ne, und war natürlich super Image, ne, hier ein Grammy-Nominee, ne, irgendwie, aber er hatte keine Ahnung, wer den Song eingereicht hat, er hat keine Ahnung, wie sie der Song genommen wurde. Gewonnen hat er jetzt nicht, aber zumindest war das irgendwie total kryptisch.
Ja, aber Grammy-Nominierung.
Das Whiplash hat er doch bestimmt nach Ace of Spades gecovert, oder? Ich weiß nicht, oder?
Natürlich, das war eine Platte von 2005 oder weiß ich nicht. Also jedenfalls völlig irrelevant.
Whiplash ist von Metallica, ist doch auch schon.
Ich glaube, soweit ich das weiß, ist es glaube ich sogar ein Cover, was sogar von Metallica haben es meines Erachtens gecovert, meine ich. Es war glaube ich auf dieser damaligen 7-Inch, es gab mal so eine 7-Inch von Metallica, wo so ein paar Punk-Songs drauf waren, glaube ich. Und
Whiplash, stimmt, das ist uralt,
ja. Ne? Also ich meine, das ist gar nicht von Metallica, ich bin aber nicht sicher. Okay. Aber egal, ich fand es einfach völlig lächerlich, dass sie dafür dann sozusagen geehrt werden und naja, ist halt Amerika, ne? Also die blicken halt auch nicht so durch, ja.
Also für Killer im All war das auf jeden Fall,
ja. Auf jeden Fall, dann habe ich auf Platz 2 habe ich dann vom Oktoberclub, das ist mal was ganz anderes, ein Lied, das heißt Sag mir, wo du stehst. Das ist so ein DDR-Song. Und zwar ist das, glaube ich, von 1971, wenn ich es richtig weiß, ist im Grunde DDR-Propaganda, getarnt so als Liedermacher-Protestsong. Also es war so eine Band, Oktoberclub, die haben so damals, was damals so beliebt war, so eine Liedermacher-Musik gemacht, sowas damals eben so mit Gitarre und langen Haaren und so.
Ich habe sofort einen Keimzeit, Klingenklang oder sowas.
Ja, Klingenklang, du und ich. Und Oktoberclub ist halt wirklich im Grunde so Honecker-Propaganda, kann man sagen. Es geht eben, sag mir, wo du stehst. Mhm. Und es geht eben darum, da wird sozusagen der Adressat, wird vom Kollektiv aufgefordert, sich zu erkennen zu geben. Und nur, dass es eben in der DDR mit Knast enden, wenn man sich da zu erkennen zu geben hat. Aber man sollte natürlich, es war eben Agitationslied, das war die sogenannte Singebewegung. Das war ein
Protestlied, oder was?
Es war ein DDR-Propagandalied.
Ja.
Getarnt als Liedermacher-Song. Also getarnt als
Protest-Song. Okay, jetzt hab ich verstanden, okay.
Ne, also die also tun doch, so, die haben, da standen halt so Typen mit langer Haare und Weste und, und Konzertgitarre und haben so immer gesungen, sag mir, wo du stehst. Aber im Grunde geht's eben darum zu sagen, bekenn mal Farbe zur DDR sozusagen, ne, und keine Kritik üben und so.
Fällt mir gerade was anderes ein. Wir arbeiten ja gerade für die Swingband André Hermelin and the Swinging Hermelins, ne? Also eine Swingband aus Berlin und der Bandleader André Hermelin ist der Sohn von Stefan Hermelin, dem DDR-Lyriker, ganz bekannter Lyriker aus ein Literaturstar aus der DDR. Mir hat er jetzt bis vor kurzem nichts gesagt, aber und der spielt in einer Swingband in Berlin und spielt auch jetzt viel, hat während der Corona-Zeit viel in der im Prenzlauer Berg irgendwie live und so und Swing, also wirklich den John, den Benny Goodman Swing und so, ne? Also diese ganzen Hits da aus den 30er Jahren und
Swingerclubs, ja.
Genau, und der hat dann und auf der Bühne stehen jetzt vor allen Dingen auch sein Sohn David und seine Tochter Rachel, die dann auch sehr jung und die tanzen und machen irgendwie, aber es ist wirklich sehr authentisch. Und der hat 1989 vor dem Mauerfall, sogar noch im Oktober noch, vor dem SED, vor Honecker und den ganzen Schergen gespielt. Ja. Und draußen waren die Proteste. Ich habe das jetzt mal recherchiert, weil das fand ich total spannend. Haben die Leute demonstriert und so. Und da hat er sogar noch eine Rede gehalten, obwohl das keiner durfte, also eigentlich keiner eine Rede halten durfte, aber er stand da nur am Mikrofon und meinte so, hier, liebe Leute, hört doch mal, macht mal das Fenster auf, ihr merkt doch selbst, so geht's nicht weiter. Total spannend, ne? Also, dass die eine Swingband mit amerikanischen Klassikern, irgendwie 1989 im Oktober zum SED 40-jährigen Jubiläum der DDR irgendwie spielen, fand ich irgendwie spannend. Fand ich eine interessante Geschichte, weil ich den, der André ist ein großartiger Typ, so, er lebt für die Musik und so, schaut euch das mal an, der ist auf Tour, ab November. Genau, so.
Okay.
Wieder ein Ausflug ins Nirvana der Musik.
Nee.
Also ich bin ja Nummer drei, jetzt bin ich dran, ne?
Wir müssen zwei, oder?
Nummer drei, Nummer drei, du musst gleich los, ne?
Nee, ich habe schon mal Nummer zwei, ich hatte schon meine Nummer zwei schon, dann habe ich jetzt wahrscheinlich, haben wir dich ausgelassen.
Ja, pass auf, ich habe einen Song, ganz kurz, wo ich sofort zum Radio renne, ist Whitney Houston, I Will Always Love You. da kriege ich so Pickel, also da muss ich mir die Ohren auf dem Weg zum Radio, die Ohren zu halten, damit ich dann wirklich nichts höre, ne? Weil dieser Song ist so grausam und furchtbar, also ich weiß nicht, wer den geschrieben hat, also das ist auch so aus dem Song, dem Soundtrack zu Bodyguard, dem Film.
Genau.
Kevin Costner. Ja, also grausam.
Riesenerfolg. Damals,
ne? Ja, wahrscheinlich ist schon sehr viel Drogen, dank hier ist Bobby Brown irgendwie leider viel zu früh gestorben oder alles schief gelaufen in der Karriere, schade um diese hübsche Frau. Schade, war wohl auch lesbisch und war aber nicht erlaubt damals irgendwie, selbst 19 in den 80er nicht. Naja, egal, aber der Song ist trotzdem scheiße, also das ist wirklich furchtbar. Aber das ist ja oft so, ne, dass Leute, die so, ich kenne das auch so von Wes Montgomery, ne, das ist ein Jazz-Gitarrist irgendwie aus den 60ern, glaube ich. Der hatte eine Heroinkrise, ne? Und hat die Plattenfirma gesagt, mach mal das hier, Coverversion hier von Matt Bianco, hätte ich fast gesagt, ne? Also, das nicht, aber der hat alles gespielt, ne? Wenn es Geld gab, dann ist egal, ich weiß eh nicht, was ich, ne? Ich bin so fertig, ich mach das, ne? Also, keine Ahnung, so kam es mir ein bisschen vor, aber kann auch sein, dass ich mich täusche, aber der Song ist wirklich grausam, also.
Okay. Also,
okay.
Dann, ich habe nur noch eine Nummer 1.
Ja, ich habe die Nummer 2. Pass auf, ich sag mal, meine Nummer 2 ist Opus Life is Life, dann habe ich auch gleich meine Nummer 1, weil den hatten wir ja schon.
Life is Life.
Komm, hör auf. Deine Nummer 1, bitte.
Okay. Kenn ich gar nicht. Und zwar ist es auch ein Song, der absolut. Das ist von Metallica, Viva Colonia.
Oh, Alter,
das ist nicht. Und zwar ernst. Ist es so aufgenommen.
Oder?
So, pass auf, also das war eben so eine Anbiederung an das regionale Publikum, ne?
Ja,
ist die Band, ich glaube, es war 2019.
Hatten wir schon in der Sendung
das Thema.
Schöne Grüße an
Uli. Bei ihrem, da haben sie sozusagen in jeder Stadt haben sie so einen regionalen Hit gespielt. Ich vermute, in Hamburg haben sie an der Nordseeküste gespielt. In Köln haben sie jedenfalls gespielt, Viva Colonia, das ist ja so ein Karnevalslied von den
Höhner.
Und auf jeden Fall
GEMA-Spitzel ist überall, ne?
Da klingelt der GEMA bei dir,
mein Freund. Von A bis Z, ey.
Da schält es bei dir, aber nicht an der Tür, du. So, und auf jeden Fall
Da rasselt so
ein Robert, genau. Auf jeden Fall hat Robert Trujillo, oder wie heißt der? Robert Trujillo, hat das Mikro übernommen und hat dann eben gesungen. James Hetfield hat dazu gespielt, also nur Robert Trujillo und Trujillo und James Hetfield zusammen gespielt, haben das schön geschmettert, Kirk Hammett hat auf der Gitarre begleitet, schön in der Köln Arena oder wie das da heißt und auf Kölsch halt gesungen, ne? Und wo ich sagen muss, das war wirklich für mich dann so, das war dann so der Nagel im letzte Nagel im Sarg von Metallica. Oder im Grunde war das schon das letzte Band, was noch unterm Sarg rausgezogen wurde nach dem Ablassen so. Also das war wirklich, ich hatte so, okay, das ist jetzt,
das war tiefer
runter geht's dann nicht mehr.
Die erste Rose vom Hardcore-Fan.
Ne? Also das gab ja schon diese merkwürdigen Alben Load, Reload und Load, 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 Reload. Und aber wo sie dann so mit kurzer Frisur unterwegs waren, keine Ahnung.
Das haben sie mit Slayer nicht machen.
Ich hoffe nicht. Stell dir
vor, Slayer machen so Fieber Colonia.
Tom Araya, ja, weiß nicht.
Oder irgendein Schunkellied in Bayern.
Was vielleicht auch mal der Hund von Baskerville covern, oder ich weiß
es. Oder hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse von Tom Araya irgendwie als kleine Begrüßung
für das Konzert. Ich glaube, Tom Araya, der steht, glaube ich, privat auf, chilenische Marschmusik, oder? Ich weiß es aber nicht genau.
Der steht ja bei Schönberg-Symphonien, oder?
Naja, der hat sich ab und zu mal geäußert zum Pinochet-Regime und so und wurde da haben die deutschen Zeitschriften große Ohren gekriegt, dass er so von sich gegeben hat. Der war, ist, glaube ich, politisch jetzt nicht so aussagekräftig.
Zum Glück. Ja, aber Nummer 1 ist jetzt Abstand, also da ist der Künstler schlimm und die Musik, und zwar Xavier Naidoo, Danke, der Song. Also das ist so, also das fiel mir sofort ein, als du gesagt hast, das ist jetzt die Top 10, weil das ist wirklich das Allerschlimmste. Es wurde ein Song, der im Nachgang der WM 2006 in Deutschland geschrieben wurde von ihm, ne? Und der kam nur als Single raus und
du hast recht.
Und der Text schlimm, der Text ist ich erzähle nur ein bisschen, ne? Also es ist wieder der dieser Tragikromant, dieser pseudotragische Scheiß da, der übrigens habe ich auf Spotify gar nicht mehr gefunden. Der wurde, glaube ich, da überall gelöscht oder vieles.
Geboren, um zu leben.
Vor unendlich langer Zeit.
So,
und dann steht hier, der 4. Juli dieses Jahres war kein schlechter Tag. Der 4. war einfach nur nicht euer bester Tag. Ihr habt Argentinien geschlagen nach einem Spiel. Neues Spiel, neues Glück, denn dieses Leben bietet viel. So, wir salutieren vor Kapitän Michael Ballack. Du hast trotz deiner Schmerzen krass geballert. Hart gekämpft, den Elfer reingeschossen, als ich die Träne tränen sah, sind noch mal
eingeschossen.
Der nächste deutsche Held heißt Thorsten Frings, spielt Mittelfeld, man weiß, er bringt's. Er war auserwählt, wurde ausgezählt. Oh Mann, wir waren geschockt, Thorsten, du hast gefehlt. Dann der famose Miro Klose, immer gut für ein schnelles Tor, wirbelt auf wie die Windhose. Sowas wie du kommt selten vor. Vorname Lukas, Spitzen mit Poldi. Glaub mir, Lukas. Wir hatten voll die geile Zeit, dir zuzusehen. Ich mach gar nicht weiterlesen, mir ist schlecht. Nee. Also, das ist der helle Wahnsinn. Also, das ist. Es würde jeder Spieler, Bertesacker, Schweinsteiger, alle Metzelder. Christoph Metzelder war Feuermelder und Feuerlöscher der Spielfelder. Der Gegner kommt, den Gegner stellt er. Aua, 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 Alter. Was war denn da los? Stimmt. Also, und dann das auch noch rauszubringen, also es ist ja noch sozusagen während der Produktion dieses Songs, ne, oder des Schreiben des Textes, der sehr lang ist, ne, sehr lang, vergeht ja auch eine gewisse Zeit, ne, bis man, und man kann ja immer noch Stopp sagen und sagen, ey, warte mal, das war doch ein Versehen, ne? Aber nein, er bringt es ja wirklich. Er bringt es dann wirklich.
Und das war ja zur Zeit, wo Unheilig ganz groß war. Ich hatte auch kurz überlegt, Unheilig mit reinzunehmen, weil ich hatte mit einem Kollegen drüber gesprochen und der meinte, warum ich nichts von Unheilig in der Liste habe. Dann habe ich gesagt, stimmt. Unheilig ist auch eine der schlimmsten, schlimmsten Bands. Es war wirklich. Die gibt es ja zum Glück, glaube ich, nicht mehr, ne?
Nee, gibt's
aber nicht. Das war wirklich. Die war, ich weiß, der ich kenne auch richtig, richtig diehard Fans vom Grafen und so. Das ist richtig. Die gar nicht mehr erkennen, dass was
jetzt Schlager ist. Also es ist wohl ein wahnsinniger Typ so, ne? Also es, der hat wohl auch gestottert und hat eine interessante Biografie. Aber ich habe auch mal
ich habe auch gehört, dass Hitler ein Tierfreund war und Vegetarier. Ich weiß nicht, er kann ja alles sein.
Ich hatte mal eine Platte gemacht mit deinen Lakaien, ne? Also diese Sinti-Pop-Band oder Darkwave, ne? Mega geile Typen, mega, mega, mega geile Typen, so, ne? Also deine Lakaien sind die Größten, so, ne? Also nicht die erfolgreichsten, aber so die mega angesehen und so. Tolle, wahnsinnig und musikalisch. Klassik,
ne? So Traditions.
Ja, ja.
Ist es Folk eher?
Nein, das ist Darkwave, ne? Das war eine total tolle Zusammenarbeit und das war hat Spaß gemacht und war wirklich Alexander Veljanov und Ernst lebt in Berlin und Ernst Horn in München ist Kapellmeister also auch schon älter so, ne? Und die Band gibt es seit 1985, ist auch egal, so, und der Graf war halt, ist riesen Fan, also wenn du so die Art von Musik machst, so, ne, also diese Art, das, weiß ich, Darkwaves oder EBM oder sowas, ne, dann kommst du an der Band nicht vorbei, und da gab es immer die Frage, weil es gab die Anfrage wohl auch, dass der Graf mit Daniel Lakaien was machen wollte, das passt aber nicht, weil das wirklich musikalisch so weit auseinander lag, ne? Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das nicht seine Berechtigung hat, so, ne, aber was der Graf was unheilig da macht oder so. Aber das, ja, vor das allem ging, es ging nicht. Ja, sowohl das hätte für die Band wohl auch viel Fame bedeutet, also viel Exposure, also viel, ne, man hätte natürlich dann irgendwo, weil...
Bedeutet natürlich auch, aber, auch gleichzeitig einen Imageverlust natürlich bei den Kernfans.
Ja,
aber für die Spardose, für die Rente wäre es sicher gut gewesen.
Ja, absolut, aber da war die, ist die Band sich auch dann gesagt, ich meine, es ist gar nicht mal, dass sie das nicht mochten oder so, das, das passt aber musikalisch nicht, weil sie wirklich, die gehen von 7/8 auf 5/4 auf und von den Harmonien, da blickst du gar nicht mehr durch. Das ist so komplex, das hörst du aber, das musst du aber, also das sind Musikwissenschaftler, ne, die machen Sachen, da fällst du, also es ist wirklich Avantgarde par excellence und bis ins letzte Detail durchdacht und, aber ich will nur sagen, dass es da schon Überlegungen gab, machen wir einen Feature oder nicht? Und dann hieß es, es geht nicht, es geht einfach musikalisch nicht, ne? Weil es doch die weil das doch einfacher, sehr viel einfacher.
Wer sich dafür interessiert, der kann sich den aktuellen Sonic Seducer am Bahnhof holen.
Ja.
Oder die das Oxmox Magazin, ich weiß nicht, oder wo steht das drin?
Warte mal,
Was gab's noch?
Es gab so
viele Zeitschriften.
Ach Gott, das kommt.
Die standen immer früher genau neben den Metal-Zeitschriften. Das waren die Gothic-Zeitschriften. Ich weiß aber nicht mehr, wie die alle so hießen. Es gab so eine ganze Handvoll, ne? Die irgendwie.
Ja, es gibt auch nicht mehr alle. Irgendwie, es gibt noch. Okay. Der Sonic Seducer ist auf jeden Fall noch der. Ja. Noch das Gothic-Magazin gab es ja auch noch und Orkus und so, aber...
Orkus, genau.
Ich glaube, Orkus gibt es nicht mehr und Gothic-Magazin glaube ich schon noch, weiß ich nicht genau.
Ich muss auf die Walz.
So, alles klar. Gut, haben wir es doch wieder hinter uns gebracht. Wieder mal episch lange. Wir sind bei
1,24. Mach mal die Klappe zu noch.
Achso, ja, warte mal. Klappe zu, sorry. Moment. Wo haben wir es denn hier? Das Outro. Da.
The best of the best. Last exit and another. Thank you and good night.
Oh, klingt das harmonisch? Naja, eben nicht. So, schön war die Zeit. Danke fürs Zuhören.
Genau.
Vorletzte Sendung und, vor der Sommerpause.
Genau, einmal werden wir noch wach am 13., glaube ich, ne? Ja. Und da geht es dann um Top 10, hatten wir auch schon definiert, ne? Was war nochmal die neue Top 10? Da hattest du auch schon gesagt, was du machen wolltest.
Die schlimmsten, bescheuertsten Startups.
Ja, sehr geiles Thema, genau. Da fallen mir gleich 5 ein. So und ich werde jetzt natürlich wieder einige Kunden verlieren, aber ist egal, du musst raus.
Also Westwing und Zalando, ne.
So schlimme Apps, ey.
Ja, war doch schön, episch lang. Ich muss auch noch was tun hier.
Genieß den Sommer draußen. Arbeiten, ne?
Muss noch hier das Badezimmer hochmauern und dann
genau.
Nach Hause.
Ja, war Flüssigkeit.
Ja, war gut gewesen.
Ja.
Du musst auf den Dreh.
Genau, ich muss auf den Dreh gleich zur Feuerwehr. Und
trink ein Bier für mich.
Dann lass mich erstmal richtig abspritzen und trink einen für dich mit. Ist nicht die freiwillige Feuerwehr, ist die Berufsfeuerwehr.
Ja, dann trink noch 2 für mich mit.
Genau.
Nein.
Und
die Kameraden werden wir aufgeschmissen.
Ich werde dann schön die Stange runterrutschen und dann werde ich mich abspritzen lassen.
Ja, mach das mal, das klingt gut. Ja, viel Spaß bei den Kameraden.
Alles klar, Mann.
Bis bald.
Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.